und herzlich willkommen zu Ausgabe 379 des Nur der FCM Podcast, die euch heute ehrenhalber von den blau-weißen Nordlichtern präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Unterstützung an der Stelle. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei und täglich grüßt das Murmeltier, denn auch dieses Mal können wir hier nicht mit einem Sieg oder einem Punkt des 1. FC Magdeburg aufwarten, sondern besprechen eine weitere Niederlage im Saisonverlauf. Und zwar diesmal beim Karlsruher SC und blicken voraus auf den Auftritt gegen Elversberg zu Hause am Sonntag. Und dann haben wir gerade festgestellt, dass irgendwie so zwischen der letzten und dieser Aufnahme nicht so furchtbar viel FCM-Kosmos passiert ist. Also werden wir einfach unsere üblichen Rubriken außer den FCM-Neuigkeiten vernünftig bedienen. Und das machen wir heute wieder in trauter Dreisamkeit sozusagen. Kerstin ist zurück. Hello, hello. Herzlich willkommen.
Hello, hello. Vielen Dank.
In unserer Runde. Und standardmäßig natürlich wie immer mit dabei ist der Thomas. Einen wunderschönen.
Tag.
Tag, Post. Wir haben keine FCM-Neuigkeiten, so richtig. Thomas hatte gerade im Vorgespräch noch die Idee, dass wir uns schnell was aus den Fingern saugen können.
Nein, ich habe gedacht, wir sollten uns dann nichts aus den Fingern saugen. Also ein Missverstand.
Das habe ich tatsächlich. Ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe wirklich verstanden, dann saugen wir uns was aus den Fingern. Nee, dann tun wir das nicht. Richtig, hast du recht. Dann wäre ich fast geneigt, in die beliebte U23-Kategorie überzugehen, die ich mit einer Frage starte. An dich, Thomas, weil du die U23 so doll gerne magst. Welcher ehemalige FCM-Akteur, nicht unprominent, spielt inzwischen beim BFC Preußen? Ich gebe dir noch einen Tipp. Wir hatten ihn letzte Saison im Podcast zu Gast.
Nikolas Hebisch?
Nee, Niki Brandt spielt inzwischen beim BFC
Preußen. Ja, fast.
Na dran. Ja, genau. Bin ich nämlich drüber gestolpert, als ich mir da die Berichterstattung angeschaut hatte zum Spiel. Was geil, was hier in unserem Sendungsdokument auch mit einem falschen Ergebnis wiedergegeben wurde, denn der BFC Preußen hat gegen die FCM U23 mit 1:0 gewonnen. Genau, und interessanterweise gegen eine, wie jedes Wochenende eigentlich ganz gut verstärkte U23, also Elzein war mit dabei, Bas, Djokovic, Marušić, Krempicki, immerhin 150 Zuschauer im Preußenstadion in Berlin-Langwitz und wie gesagt, das Einzige, was ich wirklich richtig toll interessant fand, war, dass eben Niki Brandt dort jetzt spielt, Ole Hoch, auch ehemaliger FCM-Akteur, der mir aber gar nicht so schnell irgendwie was sagte, spielt er auch. Genau, FCM jetzt 10. mit 13 Punkten, wenn ich das hier richtig sehe. 7 Punkte vor der gefährlichen Zone, die ja in der Regionalliga immer so ein bisschen merkwürdig ist. Genau, aber das passierte bei der U23. Ich nehme mal ganz stark an, niemand hat irgendwas gesehen vom Spiel. Dementsprechend, sind wir ja heute relativ schnell. Ich fürchte, da müssen wir sehr, sehr viel über Karlsruhe sprechen, weil wir dann jetzt erstmal noch schnell... wobei ich da auch gar nicht so richtig weiß, was wir da... werden wir ja sehen. Machen wir weiter mit dem Nachwuchs und den Frauen. Und da können wir zumindest erstmal konstatieren, dass die Pokalüberraschung ausgeblieben ist bei den Mädels. Die haben nämlich...
Wieso, der HSV hat doch gewonnen?
Das stimmt. Ja. Als Bundesligist 3:0, 2203 Zuschauer. Ist das jetzt der neue Zuschauerrekord? Haben wir geschafft?
Ja. Cool. Weil letztes Jahr waren es, glaube ich, gut 1500 oder so.
Okay.
Also das haben sie auf jeden Fall geschafft, das freut mich sehr.
Ja, freut mich auch. Weniger cool ist natürlich die Niederlage, aber ich habe jetzt nichts gesehen davon, aber alles, was ich gelesen habe, ging in die Richtung, Klassenunterschied letzten Endes doch zu sehen, relativ großer Chancenwucher HSV, tapfer kämpfender Club mit einer wieder guten Torhüterin.
Ist das, also so wie letztes Jahr.
Ja, genau, so ähnlich wie letztes Jahr ist das, was euch auch untergekommen ist, oder Kerstin? Bei dir auch?
Ja.
Genau.
Ja. Naja, ich meine, im Frauenfußball hast du ja dann doch noch diesen doch größeren Unterschied zwischen den Ligen, den sieht man da, glaube ich, doch noch ein bisschen eher als im Männerfußball.
Das glaube ich auch, ja.
Und Ergebnis hat mich jetzt in keinster Weise überrascht.
Nö, tatsächlich nicht.
Ganz im Gegenteil, also.
Aber haben sich halt eben teuer und gut verkauft, also das ist ja auch immer irgendwie wichtig. Und noch ein paar mehr Leute ins Stadion gezogen, das ist auch ganz cool. Naja, und was halt aus der, sozusagen aus der Rubrik der Frauen noch total cool ist, ist, dass wir die Helene Baumann zum DFB-Lehrgang der U19 geschickt haben, der aktuell laufen müsste. Vom 28.09. bis 2.10. läuft er noch. Da gibt es dann zwar kein Länderspiel, aber immerhin kann man ja schon sagen, also das ist ja schon auch Anerkennung guter Leistungen und so und guter Nachwuchsarbeit. Das ist sehr, sehr cool. Da also einfach eine gute Zeit beim DFB. An die Helene Baumann. Und das wären jetzt eigentlich meine ganzen Dinge, die ich jetzt so zu den Frauen gesammelt habe. Jetzt der Stereotyp, wie ich ja gerne unterwegs bin. Kerstin, hast du noch, wie ist denn bei dir sozusagen die Perspektive auf die Mädelsmannschaft? Hast du noch was zu ergänzen?
Ich freue mich ja sehr seit dieser Saison über deren Social Media Game. Und
Ja.
ja, das ist Englisch,
Ja,
weil
sind ja
die
nur Striche,
wirklich
alles gut.
gut, weil die da wirklich gut mitmachen und wirklich da auch eine ganz eigene Handschrift haben, was mich super, super freut, dass also nicht einfach nur Sachen nachgemacht werden, die jetzt irgendwie bei den Profis oder bei der U23 gut funktioniert. Und da gab es auch nochmal ein großes Dankeschön einfach an die Fans und auch an die Vereinsspitze, dass sie eben dieses Spiel wieder, sage ich mal, im großen Stadion austragen konnten. Und genau, und weiterhin bleibt natürlich die Hoffnung, dass dann von denjenigen, die da jetzt am Sonntag mit unterstützt haben, sich der ein oder die andere auch dann mal ins Germa-Stadion während der Saison verirrt. Also.
Genau, also auch eigentlich wirklich alles analog des letzten Jahres, ne? Gegen, also
Ja.
gleicher Gegner, gleiche Fazit so ein bisschen, genau. Thomas, du bist ja, also du als denglischer Blödsinnswörter-Oberaufpasser, ist Social Media Game ein
Nein,
denglisches Blödsinnswort?
Game ja, Social Media nicht.
Was
Naja, aber
Social
das.
Media ist auch Englisch.
Naja, aber
Ja,
Social
aber
Media Game, was wäre denn das deutsche Äquivalent? Denn das ist ja, glaube ich, das Kriterium. Ne? Es ist ja nur ein denglisches Blödsinnswort, wenn es auch einen deutschen Begriff gäbe, den du dafür auch nutzen kannst.
ja, in Social Media Blödsinn halt.
Okay.
Naja, aber es ist ja kein Blödsinn. Ich habe mich ja sehr wertschätzend darüber geäußert.
Ja, Social Media ist grundsätzlich, finde ich, zu 80% Blödsinn. Also von daher.
Tja.
Ich finde halt das Wort Game in dem Zusammenhang, weiß ich nicht. Also. Aber das können wir ja später mal ausdiskutieren. Müssen wir nicht jetzt diskutieren.
Am Ende Dienst der guten Sache, ein Punkt mehr.
Na gut, alles klar. Kerstin hat jetzt
Eben.
18. Kerstin hat jetzt
150
18.
Euro, 150 Euro mehr. Ist doch super.
Warte mal, das hatten wir irgendwann mal festgelegt, ne, dass jedes denglische Blödsinnswort 150 Euro gibt oder so. Wo war
Genau.
das denn?
Das habt ihr, das hat niemand hier festgelegt. Das
Boah.
habt ihr irgendwann mal einfach so herausgeplautzt und ich habe dann gesagt, das müssen wir noch mal final beschließen.
Das ist
Das ist
irgendwie
schon
ganz.
beschlossen.
Ist irgendwie total niedlich, wie du Thomas aussprichst, wenn du wir sagst, weil ich habe, glaube ich, da nicht mitgemacht, sondern das einfach nur zur Kenntnis genommen. Aber ist okay, ist alles
Das
cool.
heißt, ich kann dich noch mit auf meine Seite ziehen, wenn
Ja,
ich versuche, die Prämie wieder runterzuhandeln.
total. Deswegen werden wir auch immer
Sehr
eine
gut.
ungerade Anzahl an Leuten hier
Sehr
im
gut.
Podcast haben, halt, weißt du? Also, um halt hier einfache Mehrheiten zu schinden und so. Genau. Gut, ja, auch das können wir nochmal ausdiskutieren. Ich glaube, wir brauchen eine Podcast-Klausur demnächst. Ich habe jetzt gehört, wichtige Menschen gehen irgendwie ständig irgendwo in Klausur. Vielleicht müssen wir das auch mal machen. Und dann werden wir uns 3 Stunden darüber unterhalten, was eigentlich genau die Definition von denglischen Blödsinnswörtern ist. Und
Wenn
dafür
du
laden wir
nicht
uns.
mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis.
Genau, und zu
Genau.
diesem Arbeitskreis werden wir Sören einladen. Schöne Grüße. Der ja, glaube ich, uns im Discord darauf hingewiesen hat, dass wir mal definieren müssen, was das jetzt eigentlich ist. Also externe Beratung ist, glaube ich, auch immer gut in so Sachen. Vielleicht können wir
Ja.
uns, das noch ein bisschen moderieren lassen von irgendeinem. Na, egal.
Viel Spaß dabei.
Okay, dann ist es, ja. Gut, ich sehe schon, Thomas ist ja nicht so anschlussfähig, dann machen wir weiter mit ja, ist gut. Ich müsste vielleicht einfach auch mal Urlaub machen und ein bisschen weniger arbeiten. Machen wir weiter mit U17 und U19. Die U19 hat in Cottbus 3-3 gespielt. FCM-Torschütze Siebert mit einem Hattrick. Sind auch in Führung gegangen, dann in Rückstand, Ausgleich. Und dann haben sie, glaube ich, nochmal Rückstand, nochmal Ausgleich. Ich glaube, so war die Torfolge, aber auf jeden Fall einen Punkt geholt. Das ist aller Ehren wert und kein lupenreiner Hattrick, aber immerhin ein Hattrick. Also dazu herzlichen Glückwunsch. Aber ja, Tabellenletzter sind wir jetzt, trotz des Punktes mit 5 Punkten, 10 Punkte Rückstand auf Platz 3. Das ist aktuell die Hertha. Ich glaube, das ist das gleiche wie letzte Woche. Ich glaube, da wird sich jetzt nur relativ wenig tun in Richtung Meisterschaftsrunde, Qualifikation. Die U17 hat gewonnen, 1-0 gegen Union. Bei denen sieht es ein bisschen besser aus. Sie sind jetzt Fünfter mit 2 Punkten Rückstand auf Platz 3. Das hat der HSV inne mit 7 Punkten nach 4 Spielen. Also da ist noch relativ viel Musik in der Staffel. Denke mal, da bleibt es auch noch spannend. So, okay. Jetzt sind wir hier wirklich ordentlich Schweins durchgaloppiert und dann können wir uns jetzt ausführlich dem Karlsruhe-Spiel widmen, würde ich sagen. Wo habt ihr es gesehen? War einer, also Kerstin, du warst nicht in Karlsruhe, ne? Das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Genau, das heißt also, wir haben alle nur die TV-Perspektive. Ich habe doch dazu die Radio-Perspektive, weil ich das Spiel nämlich ursprünglich im Radio komplett verfolgt habe. Wenn ich im Auto war, ich habe es mir dann aber später in homöopathischen Dosen noch komplett angeschaut. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. In der Wiederholung, so, in der abrufbaren Wiederholung. Siehst du, Thomas, ich bessere mich.
Es wirkt, schön.
Ja, alles cool.
Und I don't think so.
Oh, Cassie.
Okay. I don't think so, 4. Nochmal 600 Euro, geil.
Nee, das sind nicht 4, das ist jetzt 1, das ist ja eine Redewendung.
Redewendung, wollte ich gerade mal sagen. Unsere Phrasen zählen auch immer nur 1 und du zählst nicht die Wörter bei den Phrasen.
Das sind ja auch Phrasen, das heißt ja auch Phrasen und nicht Phrasenwörter. Wir reden hier von Blödsinnswörtern, also 22.
Alter, der ist harter Mann. Der ist echt harter Mann. Der schreibt gleich 22 und ich fasse es nicht.
Ich werd mir bald juristischen Beistand holen müssen. Ich merke das schon.
Ja, ich glaube das auch.
Ich kann ja richtig pedantisch sein und don't ist ja nur eine Verkürzung von do not. Also ja, seid froh, dass ich nicht 23 draus mache. Ja?
Ah, so. Nur der FCM, euer Mathe- und Englisch-Podcast. Herzlichen Glückwunsch. Wo sind wir hier gelandet und wie sind wir hergekommen? Und vor allem finde ich es geil. Also was wir für Verrenkungen machen, um nicht über Karlsruhe sprechen zu müssen. Das ist ulkig. Aber gut. Wobei ich ja fand, dass das eigentlich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel vom Club war.
Ja.
Nur das Ergebnis war halt kacke.
Ja, so. Sehr, sehr gut. Ist halt subjektiv, ja. Also sehr, sehr gut würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Es war ein gutes Auswärtsspiel, aber
na gut, okay.
Sehr, sehr gut bin ich jetzt doch noch ein bisschen weit weg von.
Ja, okay, meine Referenz ist halt Schalke. Weißt du?
Ja, gut, okay. Ja, von dem Standpunkt aus natürlich. Da hast du natürlich recht. Ja. Aber sehr, sehr gut. Tue ich mich ein bisschen schwer mit.
Ja, ich kam halt, wie gesagt, aus dem Schalke-Erlebnis und war ja wirklich der Meinung, dass uns Karlsruhe wahrscheinlich, also dass es nicht so geil wird. Und wie gesagt, dann fand ich die Radioübertragung eigentlich relativ mutmachend, bis dann eben in der 84. Minute, oder wann das war, da das Tor fällt. Und fühlte mich dann halt beim nachträglichen Schauen des Spiels eigentlich schon auch nochmal bestätigt, dass das, sagen wir es mal anders, ich fand, die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt in Karlsruhe als gegen Schalke. Viele Sachen sehr, sehr, sehr gut gemacht. Machen das Tor nicht. Ja, schön,
wie immer in den letzten Wochen.
Ja, aber also, ich meine, diese Steinmach-Chance.
Ja, also sorry. Also. Uff. Boah. Nee, ich sag jetzt nichts, das ist definitiv nicht.
Also wir sind uns einig, der Ball darf aufs Tor gehen, oder?
Der darf?
Und rein ins Tor auch möglich.
Also muss. Sorry. Ja. Also rein bin ich, sage ich auch immer noch, gut, wenn der Torwart den vielleicht dann hält, alles gut. Aber der Ball muss zumindest auf diesen Kasten gehen, der da steht. Ja, mit diesen drei. Ja. Metalldingern, die da oder Aludingern, die da stehen. Also da sollte der schon hingehen. Das wäre schon schön. Also sorry, das geht gar nicht. Zweitliga-Profi, bitte. Also bei aller Liebe, ja. Kann man denn so einen Ball am Tor vorbeiwichsen? Also Leute, nee.
Ja, vor allem, der macht so viel richtig, ja. Der macht so
alles,
viel richtig.
Alles. Und dann dieser Abschluss. Wahnsinn.
Ja, richtig bitter. Aber das ist eben, jetzt gönne ich mir richtig eine Phrase, wenn du eine Scheiße am Fuß hast, hast du halt Scheiße am Fuß. Ich glaube, wenn wir die letzten 3 Spiele gewonnen hätten, hätte er den einfach reingenagelt. Weißt du? So, ja. Und so ist halt, so passiert halt sowas.
Den Spruch konnte ich jetzt irgendwann, ist Pech auch Unvermögen.
Auch gut, kriegst du eine Phrase für, also, aber es, ja, ja.
Von daher, lass uns da mal ein bisschen chronologischer vorgehen.
Ja, lass uns über Elversberg sprechen. Nee, Quatsch, alles gut. Ja, können wir machen. Ich wollte bloß, also wie gesagt, mal kurz meine Eindrücke schildern, aber wir können gerne chronologisieren. Hast du Notizen?
Nee, Notizen habe ich nicht, weil ich das Spiel ein bisschen anders geguckt habe diesmal. Hatte keine Zeit nebenbei, also Zeit hatte ich schon, aber keinen Bock nebenbei zu schreiben. Ich hatte am Wochenende mein Handy war aus Gründen zerstört und ich brauchte, hatte ein neues. Das neue war dann da, als Fußball lief und da hatte ich das alles eingerichtet und deswegen hatte ich da keine Möglichkeit,
Verstehe, verstehe. Man muss halt Prioritäten
mitzuschreiben.
setzen, das ist okay. Ja.
Ja. Und die Priorität war in dem Moment mein Telefon. Ohne kann ich doch nicht mehr. So, und ja.
Okay, ist nicht
Genau,
schlimm.
deswegen keine Notizen, aber ein bisschen Erinnerungen habe ich schon noch an das Spiel. Wenn auch keine schönen, also insgesamt, wenn man aufs Ergebnis guckt, dann am Ende, und das ist ja nun mal leider das, was zählt, Phrase. Kannst ja so schön spielen, wie du willst. Beno lebt nicht im Fußball. Und wenn du am Ende 1-0 verlierst, hast du 1-0 verloren. Da kannst du dann hinterher schön davon reden, dass alles das Spiel ja toll war, aber das hilft dir alles nichts, wenn du dann auch so eine Standardsituation wieder nicht verteidigt bekommst. Wobei man auch sagen muss, das war ein klasse Freistoß, das war ein klasse Kopfball, das war schwer, das zu verteidigen. Aber da möchte ich mit euch auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken auf die Szene, weil mir ist da was aufgefallen, was mich persönlich sofort gestört hat.
Darf ich dich was fragen? Wollten wir nicht
Ja.
chronologisch vorgehen? Also
Ja,
wir
ich
können auch
sag,
von hinten nach vorne gehen, das geht auch.
nee,
Also,
machen wir gleich. Ich
ach
wollte
so.
nur ganz kurz über dieses Gegentor sprechen. Entschuldigung,
Nee,
mach
alles
deinen
gut.
Scheiß alleine hier.
Ich frage ja nur, ich frage ja nur. Na, ich war jetzt gerade auf chronologisch eingestellt und jetzt, also, naja, alles gut. Alles gut. Ja, genau.
Genau, dann fang mal an. Ich habe genug Kram, was ich sagen will. Macht ihr erstmal.
Na, Kerstin, dann schieß los. Was war denn dein Eindruck aus der ersten Halbzeit? Was weißt du, also was erinnerst du noch? So.
Typisches FCM-Spiel, aber von dem Guten typisch. Habe mich an viele Spiele der vergangenen Saison erinnert gefühlt und dachte halt irgendwann, Chancenwucher, das fällt uns doch wieder auf die Füße. Aber war mit dem Gedanken nicht so stark beschäftigt, weil ich darüber hinaus mich wirklich mehr gefreut habe, dass das ein guter kämpferischer Auftritt war.
Ja,
Also.
aber Chancenwucher, fandst du Chancenwucher wirklich? Ja, weil ich erinnere jetzt aus der ersten Halbzeit das Ding von Atik am Ende in der Nachspielzeit als sehr, 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 sehr gute Chance.
Ja, und
Und
das
wir
waren sie
hatten
eigentlich auch.
21 Torschüsse.
Nee, hatten wir
Und
nicht.
naja, doch. Das sagte die Sportjournalistin eben im MDR auch. Und gefühlt waren es, hätte es durchaus zur Halbzeit zwei Tore mindestens für uns geben müssen.
Okay, also das eine, wie gesagt, mit Barisch, da bin ich, also das wäre so eins. Da würde ich dann auch gleich nochmal in die Frage nachher, also wenn wir da sind, chronologisch und so, in die
Ja, aber
Runde werfen.
Grieb hatte noch eine Chance in der ersten Halbzeit.
Okay.
Also diese Danebenkullerer. Ich weiß jetzt nicht, wie oft das in der ersten und in der zweiten Halbzeit vorkam, aber es kam auf jeden Fall mehr als einmal vor, dass ich dachte, wie kann das sein? Das sind maximal 20 Zentimeter. Warum? So, ich mache das jetzt nicht an irgendwelchen Spielminuten fest, aber auf jeden Fall war das ein sehr mutiger Auftritt. Dieses vorher, oh Gott, wir fahren zum KSC, da können wir vorher eigentlich schon einpacken und brauchen gar nicht erst auflaufen. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ich denke schon, dass wir da in großen Teilen in der ersten Halbzeit spielbestimmt waren.
Ja, da würde ich mitgehen. Also vielleicht bis auf die ersten so 10 Minuten vielleicht, wo Karlsruhe ja ein bisschen stärker war, auch als Heimmannschaft verständlich. Ja, war das in der ersten Halbzeit, fand ich auch ein sehr engagierter Auftritt, defensiv sehr stabil. Aber also einfach interessantes Fußballspiel von beiden halt cool.
Ja.
So konnte man sich wirklich gut angucken und ich fand es stark. Ich fand es vor allem stark, eben wie gesagt, vor dem Hintergrund dieses Schalke-Erlebnis, was Böses schwanen ließ, weil da so von all dem, was du jetzt gerade sagtest, wo ich mitgehen würde, einfach nichts zu sehen war oder gar nichts,
Das stimmt.
gar nicht viel zu sehen war. Und dann fand ich auch irgendwie interessant, ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche schon drüber sprachen, aber irgendwie, naja, arbeitet in meinem Hinterkopf immer noch so der Ansatz von Fiedler, sozusagen jetzt in Vorbereitung auf das Spiel, eher die Stärken zu stärken und sozusagen die Mannschaft jetzt nicht ständig mit den Problemen und Fehlern zu konfrontieren, sondern so habe ich ihn verstanden, irgendwie, naja, herauszuarbeiten, was gut funktioniert, was gut läuft, wo die Stärken liegen. Und vielleicht hat sich das übersetzt, aber ich fand das irgendwie auch, hatte da einen sehr, sehr guten Eindruck einfach mit kleineren Abstrichen, hatte aber auch sozusagen in der einen oder anderen Szene, meine ich zu erinnern, dass wir da auch ein bisschen Glück haben, dass Karlsruhe da verschiedene Sachen, die wir halt, naja, Stichwort Spielaufbau nicht so gut gemacht haben, dann halt nicht ausspielt. Also diese Probleme gibt es weiterhin. Ist aber nicht teuer geworden. War insgesamt eine stabile erste Halbzeit, wo ich dann sozusagen die Frage an Thomas gleich nochmal geben würde, dieses Attic-Ding. In der, sozusagen, ich glaube, das war ja Nachspielzeit, erste Halbzeit. Glaube ich, sehr, sehr schwierig zu nehmen. Der Sky-Mensch sagte dann irgendwie, naja, ein Spieler von, mit den technischen Fähigkeiten von Barış Artık müsste den eigentlich aufs Tor bringen. Ich bin so ein bisschen unentschieden. Also, wenn man sozusagen die Szene sieht, dann sieht das eigentlich nach einer sehr, sehr guten Möglichkeit aus. Aber ich glaube, der war sehr, sehr schwer zu machen. Siehst du das ähnlich, Thomas? Oder bin ich da
Ja,
völlig auf
definitiv.
dem
Also,
Holzweg?
ich habe auch gleich gesagt, als dann so kamen, so die ersten Texte, so, oh, den muss er machen, dachte ich mir auch so, pff, nee. Also, er ist ja nun auch kein gelernter Linksfuß. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, er läuft ja praktisch mit dem Ball mit. Also, er läuft ja nicht gegen den Ball, sondern er läuft ja mit dem Ball mit und will ihn dann mit der Innenseite aus relativ spitzem Winkel. Schiebt er ihn dann in den Gegensatz zur Laufrichtung vom Torwart und will ihn in lange Ecke schieben. Also der sieht einfacher aus, als er ist. Also jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das Ding definitiv schwieriger ist, als es aussieht. Also da würde ich auch Barış Artık keinen Vorwurf machen. Er macht eigentlich vieles richtig, weil das ist nicht so einfach. Und dann, ja, dass er da nicht reingeht, mein Gott, passiert. Da fand ich das Ding von Steinmacher in der zweiten Halbzeit schlimmer. Ja, ich fand auch die erste Halbzeit war aus vielerlei Perspektive gut. Wir hatten 3 zu 1 Torschuss. Jetzt kann man, ist halt immer die Frage, wie definiere ich Torschuss? Für mich ist ein Torschuss ein Ball, der auch aufs Tor geht.
Merkposten, da habe ich eine Frage gleich zu, aber mach zu Ende.
Sonst würde es ja nicht Torschuss heißen, sondern Schuss. Also von daher bin ich der Meinung, ein Torschuss ist für mich ein Ball, der aufs Tor geht. Und da stand es am Ende, glaube ich, Ende des Spiels, glaube ich, warte, 6 zu
Also
6.
Transfermarkt sagt 21. Ich möchte das nur noch mal, auch ich habe Quellen,
Na,
die dann
ESPN.com.
offensichtlich nicht gut sind.
Na, ESPN.com sagt auch 21 Torschüsse insgesamt für den
Ja,
FCL.
es waren, ja, das hat, deswegen sage ich das. Die Frage, wie definiere ich Torschuss? Wenn ich einen Torschuss einfach nur nehme, wo ein Ball einfach irgendwo in grobe Richtung des Tors geschossen wird, dann waren es 21. Aber aufs Tor gingen 6.
Genau, das habe ich ja, genau das habe ich hier auch, das hat ESPN ja auch irgendwie rausgearbeitet. Und da hätte ich gleich noch eine Frage. Also eigentlich ist das eine Frage, die unser Hörer Stefan an uns hatte. Schöne Grüße. Der nämlich irgendwie feststellte, dass diese Spielstatistiken, also das, was man so finden kann, auch ein bisschen abweicht von dem, was der FCM dann manchmal so postet.
Ja, es hat unterschiedliche Quellen, ja.
Genau, das habe ich, also das war jetzt auch meine Vermutung ihm gegenüber, wäre jetzt meine Frage gewesen. Denkt ihr auch, ne? Also das ist wahrscheinlich je nachdem, wo man guckt, welchen
Sind
Datendienstleister man hat, dann hat man auch unterschiedliche Angaben so.
es definitiv. Ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, die DFL arbeitet ja mit Opta zusammen.
Ich glaube auch,
Das ist
ja.
ein Datendienstleister und da bekommt der FCM seine Daten her nach dem Spiel. Und würde ich jetzt mal sagen, weil es ja DFL-Partner, von daher gehe ich mal davon aus, dass die Daten dann auch von der DFL kommen. Und das andere sind halt dann, ja, so andere Dienstleister. Das sieht halt jeder ein bisschen. Aber ich glaube, bei Sky zum Beispiel hat man einen Expected Goals-Wert von 2,86 am Ende. FCM hat irgendwas mit 3, noch was gepostet. Ja, das ist ja letzten Endes sind das ja Zahlenspielereien.
Ja, klar, genau.
Was ich aber noch zur ersten Halbzeit sagen wollte, was mir da sehr gut gefallen hat, ich meine, dass du gegen eine Mannschaft wie Karlsruhe auch nicht alles verteidigt bekommst, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Dafür haben die einfach auch zu viel Qualität im Kader, dass du als Tabellen-18. Da einfach mal sagst, ich halte jetzt 90 Minuten weg vom Tor. Was mir aber in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen hat, und das begründet auch so diese Tatsache, was du gesagt hast, Alex, dass die ja auch kaum im Spiel waren, etc., das lag halt auch daran, dass wir unheimlich gut in der Umschaltverteidigung waren. Ich fand, das war gerade in der ersten Halbzeit hat mir das sehr, sehr gut gefallen, wie schnell wir dann doch am Ende wieder mit 6, 7, 8 Spielern hinterm Ball waren. Das war gegen Schalke noch anders. Und das war auch das, was man unter Fiedler in den ersten Spielen auch beobachten konnte, dass eben diese Konter- und Umschaltverteidigung sehr, sehr gut funktioniert hat, weil man es immer geschafft hat, sehr schnell mit vielen Leuten wieder hinter den Ball zu kommen und dann eben diesen Aufbau dadurch schon zu stören, weniger durch Pressing, sondern mehr durch gutes mannschaftliches, taktisches Defensivverhalten. Und das hat mir da gerade gegen Karlsruhe, vor allem in der ersten Halbzeit, sehr, sehr gut gefallen. Das hat man sehr gut gemacht. Dadurch kam Karlsruhe auch tatsächlich nur zu einem wirklichen Abschluss in der ersten Halbzeit. Und ich finde, das gegen eine heimstarke Mannschaft wie den KSC war das schon eine sehr, sehr gute Leistung. Und ich dachte mir zur Halbzeit wirklich so, Mensch, wenn wir es jetzt schaffen, hier einzeln in Führung zu gehen, war ich fest davon überzeugt, das Spiel gewinnen wir. Weil Karlsruhe mir auch nicht den Eindruck gemacht, klar waren die auch mal gefährlich. Also ich fand vor allem über die rechte Seite der Pedrosa, der
Ja,
17-Jährige,
Wahnsinn. Ja,
der
ja.
ist da mit Neuenberger teilweise ganz schön Schlitten gefahren, sowohl offensiv
Absolut.
als auch defensiv. Das war auch
Absolut.
schon beeindruckend, was der mit seinen
Ja.
17 da gegen Alexander Neuenberger veranstaltet hat. Junge, 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 da hast du gedacht, da spielt ein A-Jugendlicher gegen einen D-Jugendlichen
Ja, und vor
phasenweise.
allem so abgewichst zum Teil,
Ja,
ja.
irre.
Also
Also,
Wahnsinn, ja, das stimmt, das stimmt.
warum spielt er eigentlich nicht in der U23? Warum spielt der gleich an der ersten?
Tja,
Naja, ist egal.
ist ein Qualitätsthema.
Nein, also der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber nicht nur der. Also ich fand dann auch, also erste Halbzeit war es wirklich, um da in der Chronologie zu bleiben, die erste Halbzeit war wirklich gut. Was Einzige, was fehlt, waren halt auch, ich sag mal, dann letzten Endes gefährliche Abschlüsse. Ja, es ist zwar gut und schön, dass du den Ball immer mal 30 Zentimeter am Tor vorbeischießt oder dass einer geblockt wird. Ja, aber die gehen dann eben 30 Zentimeter am Tor vorbei oder werden eben geblockt. Ja, und das hat ja dann auch Gründe. Ja, warum geht ein Ball 30 Zentimeter am Tor vorbei und nicht 30 Zentimeter die andere Seite vom Pfosten? Weil man dann vielleicht auch nicht gut genug gezielt hat. Also das sind dann eben auch so Dinge und das ist so gerade das, was uns, glaube ich, so ein bisschen fehlt, so diese Abgewichstheit im Abschluss. Und das hat man ja vor allem bei Steilmacht dann gesehen. Aber eben auch, ich fand auch in der ersten Halbzeit waren durchaus Situationen dabei, wenn du die selber ein bisschen klarer spielst, kannst du, glaube ich, auch ein bisschen mehr Gefahr dann erzeugen. Ich glaube, bei Grieb war das ein, zwei Mal, wenn er da einfach mal den Nebenmann sieht oder in der zweiten Halbzeit, glaube ich, war es, da war das, da stand Mathiesen war das, glaube ich, der dann schießt, aber in der Mitte stand Ulrich völlig frei. Da muss er dann bloß Ulrich anspielen, versucht ihn dann aber selber aufs lange Eck zu schlenzen. Ball wird dann abgeblockt, weil er eben den Nebenmann nicht sieht in der Szene und Ulrich hätte freie Bahn aufs Tor gehabt. Das sind dann eben so diese Kleinigkeiten, die dann eben in solchen Spielen dann fehlen. Und mir war völlig klar, dann je länger das Spiel dauert, das ist ja auch, also das heißt mir, das ist, glaube ich, allen klar, sind dann auch statistisch belegbar. Je länger das Spiel dauert, wer dann irgendwann das erste Tor macht, der wird dann gewinnen. Ja, und ja, dass es dann uns eben nicht erwischt hat, dass wir das Tor machen, das ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich finde ich auch, ich gebe ich dir recht, Alex, es war eine Leistung, auf der kannst und musst du aufbauen.
Genau.
Das war wirklich insgesamt ein gutes Spiel. Du hast in meinen Augen gegen eine Spitzenmannschaft in dieser Liga das Spiel lange, lange offen gehalten, hattest selber Möglichkeiten. Karlsruhe natürlich dann vor allem in der zweiten Halbzeit auch, muss man auch sagen. Da hat uns Dominik Reimann auch zwei, dreimal richtig gut
Ja.
im Spiel gehalten.
Ja. Ja.
Ja, ansonsten fand ich, war das vor allem in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr runder Auftritt.
Ja. Ja, und zweiter ja an sich dann irgendwie auch. Da war dann Karlsruhe, kam mit viel, viel Schwung raus. Ich glaube, da waren so die ersten 20 Minuten schon, wenn ich das richtig jetzt noch im Kopf habe,
Besser.
schon. Also
Ja.
war Karlsruhe halt besser,
Ja, ja.
aber eine Beobachtung und eine Sache, also auch wieder so eine Binse. Also die Mannschaft hat diese Drangphase überstanden. Das ist erstmal
Genau.
cool.
Ja.
Was gut ist und was mir auch auffiel, ist euch bestimmt auch aufgefallen, ich fand halt auch, dass die sich gegenseitig irgendwie gut, also ich weiß nicht, fand es irgendwie angenehm, wie die miteinander umgegangen sind. So, also wenn mal jemand, also ich glaube, als Barış das Ding daneben gelegt hat, da kam dann gleich der Grieb und hat den irgendwie versucht, so ein bisschen aufzumuntern. Und es gab viele Szenen, wo die gegenseitig so füreinander da waren irgendwie. Das fand ich gut und machte mir so ein bisschen Mut auch in Richtung, okay, also da scheint es auch in der Mannschaft irgendwie jetzt nicht dolle hart zu kriseln so. Also war einfach eine Beobachtung, die ich dann, also ja, die ich da so machen konnte. Und nach den 20 Minuten dann in der zweiten Halbzeit war es dann auch wieder eigentlich ausgeglichen, oder? Also so bis eben dann nachher in der 84. dann da das Tor fällt. Ja, und auf jeden
Ja,
Fall,
die
ich.
erste. Entschuldigung, mach weiter,
Nee, ich
Entschuldigung.
bin
Ich
fertig, ich bin fertig,
dachte, du
genau.
warst fertig. Nee, ich sag, die erste Viertelstunde war natürlich von Karlsruhe zu Beginn der zweiten Halbzeit, die war natürlich richtig gut.
Ja.
Also da haben die schon ordentlich massiv Druck gemacht in der Phase, das muss man schon sagen. Aber es ist eben genau so gewesen. Du musstest dann eben diese Viertelstunde überstehen, das hat die Mannschaft überstanden und kam dann selber auch wieder besser ins Spiel. Und du hast dir ja auch immer wieder Möglichkeiten erspielt, aber du hast dann eben leider Gottes es nicht geschafft, die Bälle dann auch entsprechend aufs Tor zu bringen. Ja. Also wir hatten in der zweiten Halbzeit 9 Abschlüsse, 6 davon gehen halt am Tor vorbei. Und 3 gehen aufs Tor. Ja. Und das ist dann eben, ja, das ist dann eben genau die Frage, woran liegt. Also das ist für mich so die Frage, woran liegt es, dass wir zurzeit so abschlussschwach sind? Also warum schaffen wir es nicht, einen Ball aus 8, 10, 12 Metern so zu schießen, dass der aufs Tor geht? Warum
Ja.
kriegen wir das nicht hin? Ja? Und
Mach ich's mir jetzt in der Beantwortung sehr, sehr einfach, weil wir 20 plus Tore abgegeben und nicht ersetzt haben. So.
Ja, aber es kann doch nicht sein. Also, boah, das ist eine wilde Theorie, weil ich schon der Meinung bin, dass ich von einem Zweitliga-Profi erwarten kann, dass er einen Ball aus 8 Metern, wenn er frei vorm Tor steht, ohne dass ein Gegenspieler in der Nähe ist, den Ball durchaus aufs Tor bringen kann.
Ja, klar, klar kannst du das
Also
erwarten,
da ist
logisch.
völlig egal, ob da jetzt 30 Tore weg sind oder nicht. Also das kann ich dann, glaube ich, von dem, der da gerade auf dem Platz steht, kann ich doch, glaube ich, erwarten, dass der den Ball zumindest aufs Tor bringt. Wenn er dann gegen Pfosten geht, gut, wenn der Torwart ihn dann klasse hält, auch gut. Aber vorbei? Also.
Ja, zumal bei dem Torhüter. Also das fand ich ja auch. Der hatte ja so ein paar Sachen, wo ich so dachte, warum macht er das jetzt? Und warum nutzen wir das nicht? Das eine Ding von Grieb, das war aber, glaube ich, abseits, ne?
So
Wo
abseits.
er den da so Luft, das ganz komisch, also so ein bisschen den, sorry, so ein bisschen den Reimann macht, ne? Sich nicht so richtig entscheiden kann, will ich jetzt raus, rein, whatever. Und dann gab es auch, war das Spiel? Ich glaube ja, ich glaube, der heißt ja Bernat auch, wo der den so komisch
Bernat.
mit der,
Oh
genau,
Mann, Bernat.
genau, wo der den so komisch mit der Brust irgendwie spielt und dann auch einem Spieler von uns vor die Füße fällt, wo ich mir dann auch so dachte, ah, jetzt haben die, also das wirkt jetzt auch nicht so dolle sicher. So,
Aber das war,
und
glaube ich, die Abseitsszene.
das weiß ich nicht,
Das
gab zwei Szenen.
mit der Brust war, glaube ich, die Abseitsszene.
Ich glaube, das war in
Da
der
stand
ersten
Grieb,
Halbzeit
glaube ich,
schon.
knapp im Abseits.
Ach so. Naja.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, naja, gut, dafür muss man aber auch sagen, dafür hat er vor allem in der zweiten Halbzeit, ich glaube, zwei Dinger. Einmal Kopfball Hugo Nevers, glaube ich, den er überragend aus dem Eck holt. Und dann war noch eine Szene, die er auch stark hält. Also es hätte ja durchaus, bevor das 1-0 fällt für Karlsruhe, kann es ja rein von den Möglichkeiten, die beide dann auch hatten in der zweiten Halbzeit, kann es ja durchaus auch 2-2 stehen.
Ja, total. Ja.
Ja, also ist ja jetzt nicht so gewesen, dass das jetzt ein Spiel war, wo du sagst, boah, ja, also es ging ja wirklich auch, ich sag mal so, bis zur 70. Minute war schon, fand ich, hohes Tempo auch von beiden Mannschaften. Und natürlich passieren dann auch Fehler. Aber die Fehler im Spielaufbau haben eben in meinen Augen deswegen nicht so wehgetan, weil man eben mannschaftlich sehr gut verteidigt hat, eben auch in dieser taktischen Ordnung dann geblieben ist und dann eben gesagt hat, okay, wenn wir den Ball verlieren, rennen wir nicht mit drei Mann erstmal wieder drauf ins Gegenpressing, sondern sehen, dass wir zu, dass wir hinter den Ball kommen. Ja, und das war eben genau das, was uns, glaube ich, auch in den Spielen gegen Bielefeld und gegen Schalke auch gefehlt hat. Genau dieses erstmal wieder mit 6, 7 Leuten hinter den Ball kommen und dann diesen Raum erstmal zu schließen, anstatt zu versuchen, gleich wieder mit 3, 4 Spielern Harakiri auf den Ball führen zu gehen und dann mit einem einfachen Doppelpass 4 Spieler aus dem Spiel genommen zu bekommen. Von daher fand ich das halt wirklich gut. Auch defensiv taktisch war das, finde ich, ein gutes Spiel von uns. Wie gesagt, dass du natürlich bestimmte Szenen wie den Pedrosa, wo er da einmal auf links durchgeht, wo er dann ablegt, wo dann der Mittelstürmer von Schleusner war es, glaube ich, wo er da am Ball vorbeirutscht. In der ersten Halbzeit, glaube ich, war das noch. Sowas kannst du dann auch gegen Karlsruhe nicht verhindern. Das passiert dann einfach auch mal. Dafür haben die auch zu gute Spieler. Ja. Aber grundsätzlich, und dann muss man eben auch sagen, Dominik Reimann fand ich wirklich gut, bis auf den einen Fehlpass, den er da gespielt hat. Aber gut, das ist halt, ja, da hat man sich inzwischen schon daran gewöhnt, dass das passiert. Aber grundsätzlich, die Sachen, die er halten muss, hat er gehalten. Und das war wirklich von ihm diesmal, fand ich ein sehr gutes Torwartspiel. Und wenn das jetzt das Leistungsniveau ist, was er jetzt den Rest der Saison hat, dann ist das vollkommen okay.
Ja, kann ich so unterschreiben, genau. Naja, also auf jeden Fall, wir müssen jetzt ja gleich nochmal auf das Gegentor kommen, aber auf jeden Fall war das ein Spiel, was jetzt nicht sozusagen belegt wäre für eine potenzielle Fiedler-Entlassung irgendwann mal, wo du halt sagst, wegen solcher Leistung musste er gehen, sondern ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass mit diesem hinter den Ball zurück und so weiter, das ist dann eben auch Ergebnis von, also so reime ich mir das jetzt zusammen, von so einer Form von, okay, was haben wir gut gemacht in den Spielen bisher, was ist eigentlich eine Stärke, was müssen wir wieder rausholen? Und das ist sicherlich einer dieser Themen, ne? Weil ja auch meintest, Thomas, dass jetzt in den letzten Spielen nicht so richtig gut zu sehen war. Jetzt hat man es mal wieder gezeigt. Und das sind ja dann einfach auch so mannschaftstaktische, ich sag jetzt mal, also ich weiß, es ist nicht einfach, ne? Aber einfache Dinge, wo du jetzt erstmal nicht sozusagen den millimetergenauen Laserpass spielen musst, sondern wo du halt einfach als Mannschaft kompakt agieren musst. Und dann nimmst du
Genau.
dem Gegner schon eine ganze Menge weg. So.
Natürlich.
Und das ist, ja, das ist, sollte Mut machen für die nächsten Auftritte,
Nächste
ja.
Phrase, die Grundlage für so ein Fußballspiel ist erstmal immer, immer defensive Stabilität. Und dann kann alles andere kommen. Aber du musst erstmal eine gewisse defensive Stabilität haben, bevor du anfängst, über irgendwelche offensiven Dinge zu sprechen, wenn du hinten nicht in der Lage bist, vernünftig zu verteidigen. Und das hat die Mannschaft, finde ich, beim KSC wirklich gut auch gezeigt. Über eine wirklich in der ersten Halbzeit über weite Strecken gute Defensivleistung, dem Gegner halt offensiv das Leben so schwer gemacht, dass du selber dann eben immer wieder auch Nadelstiche setzen konntest mit guten Offensivaktionen, die dann eben leider Gottes im letzten Drittel bisschen auch teilweise auch unsauber gespielt worden. Also ich fand vor allem Barış Artık, fand ich, war unsauber in seinen
Ja,
Aktionen.
das fand ich auch. Naja.
Bälle, die ihm versprungen sind, was man so von ihm gar nicht so kennt. So kleine technische Fehler, die man von ihm überhaupt nicht kennt, ja, wo man denkt, Mensch, wieso verspringt ein Barış Artık jetzt einen Ball 3 Meter bei der Annahme?
Ja.
Und solche Sachen. Das hat mich echt, das hat mich wirklich überrascht, weil das kannte ich von ihm, solche technischen Fehler habe ich von ihm bis dahin selten bis gar nicht gesehen, ja. Und
Finde ich
das
auch.
war halt sehr häufig und auch teilweise unsaubere Pässe gespielt. Oft Pässe über 4, 5, 6, 7, 8 Meter in den Gegner rein, ohne Not. Kannte man von ihm bis dahin so. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern oder an wenig Spiele, wo das so in Fülle auch so auftrat, dass ihm da so Bälle verspringen bei der Annahme oder schlechte Pässe gespielt hat. Das merkt man dann schon, wenn der Spieler bei uns, der eben in meinen Augen immer noch der Einzige ist, der auch mal so einen tödlichen Pass spielen kann, auch auf engem Raum. Ich meine, einen Ball über 30 Meter diagonal mal über den Platz zu jagen, das ist nicht so schwierig. Aber mal auf engstem Raum einfach auch mal so einen Pass über 3, 4 Meter so zu timen,
Tja,
dass der,
Kaching,
dass
Kaching.
der, oh ja, mein Gott, ich bin bei 7, da seid ihr ja schon lange von weg. Das so zu spielen, das ist halt gar nicht so einfach. Und da finde ich, ist Barış der Einzige bei uns im Kader, der das so mit dieser Präzision auch kann. Und deswegen hat mich das überrascht, dass es bei ihm in dem Spiel ja oft auch daneben ging, ja.
Naja, vor allem auch geil ist, also ich kenne Leute in meinem Umfeld, die jetzt halt um die Ecke kommen und das ist halt auch so. Ah, das ist so typisch Fußballfan. Und dann so, also das auch sagen und dann auch gleichzeitig anschließen, naja, jetzt zeigt sich ja, dass Barış Artık halt auch irgendwie überschätzt wird. So, wo ich mir denke, ihr Pappnasen, so, also der kann schon kicken. Und nur weil es jetzt halt gerade meine scheiß Phase ist, müssen wir jetzt nicht wirklich alles in Frage stellen. So. Also, ja, und also das höre ich jetzt tatsächlich häufiger mal, auch von, auch sozusagen, was so andere Spieler so angeht, ja, die haben alle nicht das Niveau und so. Und ich meine, gerade bei Artık kann man, glaube ich, schon festhalten, doch, hat er auch oft genug gezeigt. Deswegen fällt es ja so auf, ne, wenn jetzt so Sachen, also wenn er da so ein bisschen Unsauberkeiten drin hat.
Genau.
Wissen wir eigentlich, wie es ihm geht? Weil er wurde in der 64. ausgewechselt. Offenbar ein
Er
bisschen
hat sich ein bisschen
angeschlagen.
Adduktoren erhalten, ja.
Ja, ich habe jetzt nichts
Ja, gut.
gelesen oder so.
PK ist erst am Freitag. Also von daher. Ja, gut,
Naja.
vielleicht auch am Donnerstag, weil Freitag ist der Feiertag. Vielleicht auch am Donnerstag. Vielleicht erfahren wir da was. Aber ja, er musste irgendwie angeschlagen runter, ja.
Genau, ja, und für ihn kam er dann Steinmach, aber auch da, auch interessant, könnte man ja jetzt denken, wenn Artik runter ist, dass es dann irgendwie schwieriger wird, aber ich fand das nicht, also Steinmach hat sich ja dann relativ nahtlos irgendwie da so eingefügt, wurde dann so ein bisschen in andere Spiele auch, aber die Mannschaft ist jetzt, also gab es jetzt keinen krassen Leistungsabfall, so, war also an der Stelle erstmal okay, genau. Ja, so weit. Thomas, jetzt hattest du noch, glaube ich, Hinweise. Du wolltest noch mit uns sprechen über das Gegentor, nicht wahr? Ist das richtig?
Ja.
Ja. Gucken wir uns da jetzt
Ja,
wieder
weil
was
ich da.
an oder machst du das?
Ja, mach mal bitte. Ich will nur ein Standbild.
Ach
Weil,
so.
wie gesagt, der Freistoß ist gute Treten, das ist ein guter Kopfball. Das ist dann auch nicht einfach zu verteidigen. Also da würde ich jetzt wirklich sagen, okay, das war halt einfach auch gut gemacht, ja. Ich muss jetzt bloß mal gucken.
Müsstest freigeben
Bildschirm
können.
1. So, genau. Und zwar einfach mal diese Aufstellung, ja. Hier ist unsere Ein-Mann-Mauer. Das heißt, das ist für mich eigentlich dann auch in dem Moment, also für mich ist das die Abseitslinie. Und ich verstehe nicht, warum wir hier in der Mitte mit unseren Innenverteidigern nicht auch auf dieser Höhe stehen. Also warum stehen wir hier 7 Meter vor dem Tor und stehen nicht auf der Höhe von diesem Spieler, einfach um auch den Weg zum Tor für den KSC nochmal 3, 4 Meter zu verlängern. Weil so kommt er natürlich, weil der Freistoß dann ja schön hier in Richtung Fünfer getreten wird, der kommt natürlich dann relativ nah am Tor auch zum Kopfball. Und da verstehe ich einfach nicht, warum wir hier auf dieser Linie nicht Schluss machen. Stellen wir uns nicht auf diese Linie und sagen, hier ist Schluss, weil dann ist ab da, wenn da ein Karlsruher reinläuft und du bleibst einfach stehen, ist es abseits. Und da verstehe ich nicht, warum wir uns da so tief stellen in der Verteidigung. Habe ich nicht verstanden. Habe ich gleich, also als ich diese Aufstellung sah, dachte ich mir so, warum stehen wir eigentlich so tief? So, und dann ist eben genau, wird der Freistoß halt genau dahin getreten, wo es dann gefährlich wird. Der ist super getreten, das muss man dann auch sagen. Ja, also das ist ein klasse
Ja.
Freistoß, dreht sich vom Tor weg. Wanicek macht das, tritt ihn da super und der Kopfball ist auch stark. Also das ist schwer zu verteidigen, vor allem gegen eine Mannschaft, die das eben auch kann. Ja, Karlsruhe kann das halt auch. Und dann wird es schwierig. Aber das ist so, dass diese Szene würde ich, also das würde ich halt an diesem Tor kritisieren, dass man da nicht sagt, wir nehmen Karlsruhe einfach auch ein Stück weit den Weg zum Tor ein bisschen weg, machen den Weg ein bisschen länger und machen es damit auch schwieriger, den Kopfball mit Wucht aufs Tor zu bringen. Weil ob ich einen Kopfball aus 5 Metern aufs Tor köpfe oder aus 9 Metern, ist ja schon ein Unterschied.
Ja.
Und das habe ich halt nicht verstanden, warum man da so ein bisschen, warum man da nicht einfach sagt, wir machen da jetzt auf Höhe der Mauer Schluss und gehen nicht weiter zurück.
Ja.
Habe ich nicht verstanden.
Zumal der Kollege Wanicek, also für den ist das ja ein halber Elfmeter, ne? Also, das möchte ich bitte an der Stelle auch nochmal festhalten, ist jetzt auch wieder eine Binse, aber ich meine, alter Verwalter, kann der Fußball spielen? Dem kann man schon zugucken, dem Kollege, ja, und dann ist
Ja,
es
ist
ein.
ein klasse Tor. Also,
Ja.
ist einfach ein klasse Tor.
Ja.
Also.
Ja. 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 Ja, und bitter. Also ich habe dann so halb ins Lenkrad gebissen in der Radioübertragung. Und vor allem auch wieder so geil, also als geschädigter Fußballfan, als diese Steilmachnummer nicht reinging, ne, war mein erster Gedanke so, alles klar, jetzt kriegen wir ein Gegentor, weil das ja die typische, ja, ist irgendwie so Phrase, wenn vorne nicht machst und so, dann klingelt es eben hinten. Ist dann so, dachte so, oh fuck, und dann war es 84. Minute und ich dachte so, gut, okay, das Ding ist durch. So, und ich würd's der Truppe auch wirklich, wirklich wünschen, dass sie mal wieder in Führung gehen oder überhaupt mal wieder ein Tor schießen. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon, glaube, also jetzt war jetzt auf jeden Fall das zweite ohne Tor, ohne eigenes.
Dritter,
Das dritte sogar schon.
Bielefeld,
Ja.
Schalke und jetzt Karlsruhe.
Naja. Ja.
3 Spiele ohne eigenes Tor ist schon bitter. 5 Niederlagen in Folge ist halt auch hart.
Ja. Naja, und ich meine,
Und
Schork sagt ja nach dem Spiel, ich glaube, das hast du irgendwo gepostet, ne? Also wir brauchen jetzt Siege oder so. So
das war vorm
als
Spiel. Also, das,
was war
also
vorm Spiel?
deswegen
Achso.
können wir ja, also wir sind Karlsruhe, können wir von mir aus dann abschließen.
Ja, ich muss noch eine Sache, eine, zwei Sachen habe ich noch. Aber, also
Dann
zwei.
leg los, weil ich würde das dann im Anschluss machen.
Genau, also eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, bin ich gespannt, wie ihr das, also ob ihr das auch beobachtet habt. Also ich möchte hier an der Stelle gern festhalten, Laurin Ulrich beim Fußballspielen zuzugucken, ist eine Augenweide. Macht dolle Spaß. Also ich weiß nicht, ob euch der irgendwie auch besonders ins Auge gefallen ist oder so, aber es gab da so zwei, drei, vier Szenen jetzt im Spiel. Und wie gesagt, ich habe das ganze Spiel gesehen, aber immer nur so häppchenweise, ne? Also vielleicht täuscht jetzt deswegen auch mein Eindruck so. Aber ich finde,
Nee, täuscht nicht.
was der super geil macht, ist, wenn der den Ball abspielt, bewegt er sich irgendwie immer richtig in irgendeinen Raum und ist wieder anspielbar. Das ist total krass. Ich finde das super geil. Macht total Spaß, ihm zuzugucken. So wollte ich hier nochmal reinwerfen und bin gespannt auf eure Reaktionen, ob ich das jetzt völlig, also ob ich die Meinung jetzt exklusiv habe oder ob ihr das auch so seht. Ich find den großartig.
Um
Macht
das noch
Spaß.
zu, um, um das noch zu untermalen, achte doch einfach mal drauf, was Ulrich macht, wenn er an den Ball kommt. Das
Okay.
ist immer, immer, immer eine Bewegung nach vorne. Das ist nie eine Bewegung nach hinten. Das ist nie eine Bewegung zur Seite. Das ist immer eine Bewegung in Richtung des gegnerischen Tors. Bei Ballmitnahmen, bei Ball oder auch wenn er Pässe spielt, er orientiert sich sofort nach vorne. Und wenn er einen Ball hat, geht's immer nach vorne. Auch Pässe, die er spielt. Er spielt selten Pässe nach hinten. Das ist immer ein Ball, der entweder zur Seite gespielt wird, um vielleicht einen Doppelpass zu spielen, um sich dann selber wieder in den Raum, oder Bälle, die nach vorne gespielt werden. Es ist so, so selten bei ihm, dass da so dieser Angstpass kommt, wo er sagt, naja, ach komm, bevor ich jetzt nach vorne spiele und der Ball vielleicht weg ist, spiele ich lieber nach hinten zu Dominik Reimann. Ist ja einfacher. Nee, der sucht immer den Weg nach vorne. Und
Ja.
das ist, davon noch 2 Spieler mehr auf dem Rasen. Ich glaube, wir hätten das eine oder andere Problem nicht. Weil wir, ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was wir haben. Das war jetzt gegen Karlsruhe nicht mehr ganz so schlimm. Gegen Schalke war das wieder schlimmer. Da hat man ja dann Dominik Reimann doch wieder so wie in Tietz-Zeiten 70 plus x Mal gesucht im Spiel. Das war jetzt gegen Karlsruhe tatsächlich wieder weniger, zum Glück. Weil es eben auch zeigt, dass sich das Spiel wieder ein bisschen weiter in die andere Richtung verlagert hat auch. Und bei Ulrich ist eben wirklich so, da ist immer die Orientierung mit Ball immer nach vorne. Und das finde ich klasse. Weil er eben nicht diesen, ich sag mal, diesen Sicherheitspass spielt. Und das ist aber auch was mir in dem Spiel tatsächlich auch bei aller, in Anführungsstrichen, Kritik, jetzt bei Barış zum Beispiel mit den Pässen, die er da so ein bisschen unsauber gespielt hat. Ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe von 10 Pässen lieber 8 nach vorne gespielte, von denen dann vielleicht 3 nicht ankommen, als von 10 Pässen 9 nach hinten gespielt, weil ich Schiss habe, Ball zu verlieren.
Ja, absolut. Ja.
Dann sehe ich lieber solche Bälle. Dann ist aber auch wichtig, und das ist das, was ja in dem Spiel auch insgesamt gut funktioniert hat, dass du dann natürlich bei Ballverlust sofort wieder in deine Grundordnung kommst und eben auch diesen defensiven Weg wieder gehst. Das ist dann eben natürlich wichtig. Und das hat gegen Karlsruhe, finde ich, über weite Strecken gut funktioniert. Und ich hoffe, dass man diesen Weg auch weitergeht. Wieder weg so ein bisschen von diesem im Zweifel dann Angstfußball, sag ich es mal ein bisschen überspitzt. Ja, dass man dann eben sagt, ach, ich spiele es lieber den Pass wieder zurück zum Torwart, weil das ist sicherer. Nee, lieber versuchen, dann den Ball nach vorne zu spielen und dann vielleicht auch mal über zweite Bälle, ins Spiel zu kommen. Aber dieses, das, was Ulrich da macht, wenn wir da, wie gesagt, noch ein, zwei Spieler mehr auf dem Rasen hätten, ich glaube, das sähe noch besser aus dann.
Ja, aber auf jeden Fall, also der bockt irgendwie. Also das ist schon cool. Und die zweite Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte, auch wieder eine Frage, wie fandet ihr den Kollegen Bräunig? Fragt es aus zwei Gründen, also naja, aus anderthalb Gründen. Zum einen, weil eben Al Holmström ja recht überraschend nicht gespielt hat, gar nicht im Kader war. Da gab es dann irgendwie wohl muskuläre Probleme, war dann im Nachgang zu erfahren. Ja, die andere Hälfte, den anderen halben Grund sage ich gleich, aber wie, also Kerstin, ist der dir irgendwie besonders aufgefallen? Oder besonders dadurch aufgefallen, dass er dir nicht aufgefallen ist oder so? Also hast du zu Bräunig irgendwie, weiß ich nicht, hast du den auf dem Schirm gehabt bei dem Spiel?
Nicht wirklich. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, wenn du mir 5 Spieler vom FCM vor mich stellen würdest, ich könnte dir jetzt nicht auf Anhieb sagen, wer von den 5 dann Herr Bräunig ist.
Das ist ziemlich groß.
Ah.
Ja, und schlaksig und so. Aber ja, gut, ich verstehe, was du meinst. Mir geht das tatsächlich ähnlich. So, und das war auch so ein Gedanke, den ich so hatte, als ich mir das Spiel so anguckte, halt so Richtung Identifikation auch mit der Mannschaft. Also es gibt ja dann doch, naja, relativ viel Spieler und mir fällt es noch so ein bisschen schwer, so den einen oder anderen, also da sozusagen. Ja, anzunehmen ist jetzt zu groß, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat sich da, glaube ich, auch noch nicht so eine richtige Mannschaftsidentität, jedenfalls für mich, noch nicht so richtig geformt. Aber Thomas, also ist dir der Bräunig irgendwie besonders aufgefallen, positiv oder negativ?
Na, mir war nach 25 Minuten dann klar, dass er tatsächlich spielt. Also,
Okay.
ich fand ihn nicht gut.
Ich fand ihn nämlich gut. So.
Ich fand ihn überhaupt nicht gut. Also,
Okay, das ist spannend.
für Mittelstürmer 3 Ballkontakte im gegnerischen 16er ist sehr, sehr dünn. Ansonsten, ja, er rennt schön, aber im Abschluss, da war eine Szene, kam ein Ball von rechts rein. Hinter ihm stand, glaube ich, Grieb oder Artig, ich weiß es nicht mehr. Und er versucht, also waren so ein Ball, der kam so auf Hüfthöhe. Und dann versucht er da mit Rücken zum Tor irgendwie so eine Art Fallrückzieher, wo ich mir dachte, Junge, was ist das, was soll das denn? Also,
Okay.
anstatt den Ball da einfach zu stoppen oder ihn durchzulassen, macht er da so eine ganz kuriose Bewegung. Also, mir hat er nicht gefallen, ich fand ihn nicht gut.
Okay, na, ich
Ich
fand
fand
es
das.
anders. Also ich fand es anders. Ich fand ihn irgendwie, also er ist mir an ein paar Stellen einfach aufgefallen, weil er, ja, ich weiß, was du jetzt sagen wirst, Thomas. Du wirst wahrscheinlich sogar sagen, wie, naja, aber Mittelstürmer wird an Toren gemessen. Ich fand ihn fleißig. Naja, er hat halt schon, ist halt schon ganz okay auch in die Räume gekommen und so weiter. Also ich fand irgendwie, fand ich den ganz, ganz gut.
Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein.
Nee,
Also,
richtig, nee, richtig.
und das ist ja,
Deswegen wollte ich es mal gefragt haben, so. Also einfach
wenn
mal.
das deine Wahrnehmung war, ist das völlig okay. Ich habe es halt anders gesehen. Ich fand ihn halt wirklich, ich fand ihn halt für die Position, die er spielt, fand ich ihn sehr unauffällig.
Okay.
Und ja, genau.
Gut. Okay, was machen wir jetzt? Also was machen wir jetzt? Was heißt dieses Spiel jetzt für naja, für den Trainer und so weiter? Und ich glaube, Thomas, du hattest eh jetzt schon die Überleitung so zum menschelnden Teil der Partie, ne?
Na,
Also,
na, ich
oder?
fand halt ich fand halt interessant, was Ottmar Schork vorm Spiel gesagt hat. Es kam halt so ein bisschen so ich krieg's jetzt wortwörtlich nicht mehr hin, ich mache es sinngemäß. Kam so die Frage, ob es denn in Magdeburg derzeit eine Trainerdiskussion gäbe, und da sagte Ottmar Schork erstmal wirklich auch, nein, gibt es nicht. Und dann kam so die Nachfrage, und das von jetzt von der Reporterin dort, sie hat dann gefragt, sinnmäßig, naja, ihr wisst, was ich meine.
Sinngemäß.
Ob es denn, genau, ob es denn dann wichtiger ist, wie die Mannschaft spielt, also wie sie auftritt, und ob dann Ergebnisse ein Stück weit zweitrangig sind. Und daraufhin sagte Ottmar Schork ganz klar, was wir jetzt brauchen, sind Siege.
Ja, hat er auch recht.
Ja, also und das ist für mich tatsächlich auch ein, also ich interpretiere da jetzt für mich rein, wenn wir Elversberg nicht gewinnen, haben wir einen neuen Trainer. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären, aber in diese Aussage interpretiere ich rein, wenn wir gegen Elversberg nicht gewinnen, dann werden wir zum nächsten Spiel einen neuen Trainer auf der Bank haben. Weil das war für mich schon sehr eindeutig. Was wir jetzt brauchen, sind Siege und keine schönen Spiele, so nach dem Motto. So klang das für mich. Ja, und von daher bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass ich das komplett fehlinterpretiere. Und auch bei einer Niederlage gegen Elversberg, man sagt, wir gucken halt schon auch auf die Art und Weise, wie gespielt wird, wie aufgetreten wird auf dem Rasen. Wenn der Gegner dann einfach besser ist, dann ist es eben so. Dann muss man das auch akzeptieren. Wenn wir natürlich so eine Scheiße spielen wie gegen Schalke, dann ist das wieder ein anderes Thema. Aber wenn wir, ich sag mal, so an diese Leistung gegen Karlsruhe im Großen und Ganzen anknüpfen können und der Gegner einfach dann ein oder zwei Tore besser ist, dann soll es halt so sein. Aber ich
Genau.
finde, diese Aussage, die war für mich persönlich, war die schon sehr, auch sehr klar. Was
Ja.
wir jetzt brauchen, sind Siege. Das war so dieser Kernsatz, der mir tatsächlich da im Kopf geblieben ist.
Ja, und ich habe dann drüber nachgedacht, also ich habe das im Discord gelesen, als du das da gepostet hattest, und dann habe ich so ein bisschen über das Thema Ultimaten und Ultimatum nachgedacht, so, und hab dann gedacht, okay, Elversberg ist jetzt, die sind Zweiter, die haben 5 Spiele gewonnen, die sind richtig gut drauf, sind am Rollen. Und dann frage ich mich, ist es eigentlich legitim? Also ich weiß jetzt nicht, ob das intern so ist, ja, und ob Schork das gesagt hat oder so, aber jetzt stellen wir uns mal eine Situation vor, und das gibt es ja durchaus, in denen es so Endspiele gibt für Trainer, ne? Wo dann halt gesagt wird, also du hast es ja auch gerade gesagt, Thomas, wenn wir das nicht gewinnen, dann kriegen wir einen neuen Trainer. Da frage ich mich dann, naja,
Meine Interpretation.
genau, richtig, deine Interpretation, genau. Aber ich frage mich dann bei sowas eigentlich immer, ist das fair so? Weil, also jetzt stelle ich mir vor, du bist Heidenheim, ja, jetzt mal, oder ganz schräger Vergleich, also vielleicht ist Heidenheim auch, oder bist Aufsteiger in die erste Liga und spielst dann am 6. Spieltag gegen Bayern München. So.
Wir sind aber kein Aufsteiger in die erste Liga.
Mir geht es will einen Punkt machen. Der Punkt ist, sozusagen, dann heißt es halt, okay, das ist jetzt das Endspiel, und dann kriegst du halt irgendwie 5 Stück, weil es halt Bayern München ist. So, und jetzt übertragen wir das auf die zweite Liga. Jetzt spielen wir gegen Elversberg, die richtig, richtig, richtig gut drauf sind. Jetzt kann es sein, wir machen ein richtig gutes Spiel, verlieren es trotzdem. So, und dann, wenn es dann halt heißt, naja, brauchen jetzt aber Punkte, die Frage, die ich eigentlich habe, ist, spielt es nicht auch eine Rolle, gegen wen du spielst? So, und muss man das nicht auch mit einbeziehen, oder kann man so absolut sagen, scheißegal, wie der Gegner heißt, wenn das nächste Spiel nicht gewonnen wird, ist das Ding durch?
Also wenn es nach mir geht, sehe ich das so wie du, dann bin ich auch der Meinung, da muss das eine Rolle spielen.
Ja.
Aber nach mir geht es ja nicht. Und das ist das eine. Das nächste ist, kann man auch ganz gerne auch einen Strich machen. Es ist hier Profifußball.
Ja.
Das ist Ergebnissport. Und letzten Endes zählt das, was nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel steht. Und wenn da steht 0 zu 2, dann hast du das Spiel 0 zu 2 verloren. Dann ist es scheißegal,
Ja.
ob du 37 Torschüsse hattest, von denen 12 gegen den Pfosten gegangen sind oder was auch immer. Am Ende steht da 0 zu 2. Grundsätzlich sehe ich es genauso wie du. Natürlich musst du gucken, wir haben jetzt das ganz große Pech gerade, dass wir jetzt die nächsten 2 Spiele gegen den derzeitigen Tabellenzweiten und gegen den derzeitigen Tabellenersten spielen.
Und das meine ich,
Ja,
genau.
so,
Ja.
also, ja, aber auch da bin ich der Meinung, das muss in der Betrachtung eine Rolle spielen, aber ich würde das nicht zu groß machen. Ich finde schon, dass dein Vergleich mit Bayern, der hinkt natürlich ein bisschen, weil an der einen Stelle redest du von Bayern München und an der anderen Stelle reden wir von Elversberg, die jetzt Zweiter sind, ja. Aber bei Bayern, wenn du gegen Bayern spielst, ist das ja noch was anderes, als wenn wir jetzt als FCM gegen den SV Elversberg spielen. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja,
Und
klar.
ich finde schon, dass das Problem, was du jetzt hast, wir haben jetzt 5 Spiele in Folge verloren, davon 3 zu 0. Wir haben insgesamt 6 Spiele verloren. Nicht zu null, zu null verloren ist auch geil. Also wir haben halt vorne zu null gespielt.
Ich habe das nicht mal
Und
gemerkt, Thomas. So durch bin ich. Aber gut, alles klar. Alles gut.
wenn du das Braunschweig-Spiel nimmst, haben wir in 4 von 7 Spielen selber kein Tor geschossen. Das ist schon viel.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die sich auch wenn er natürlich für diese, wenn man da mal losgelöst auf diese Szene guckt von Steilmach, kann viele in der Szene natürlich herzlich wenig dafür. Oder jeder Trainer kann in der Szene, wenn man wirklich nur darauf guckt, hat ein Trainer natürlich grundsätzlich keine Schuld daran, dass der den Ball jetzt am Tor vorbeischießt, freistehend. Als Profi, der nichts anderes in seinem Leben macht als das. Da kann der Trainer erstmal grundsätzlich nichts dafür. Aber, die Lüge steht immer vor dem Aber. Aber der Trainer ist dafür da, der Mannschaft gewisse Dinge an die Hand zu geben, wie sie in bestimmten Situationen auch zu agieren hat. Und das ist so das, was mir im Offensivbereich gerade so ein bisschen fehlt. Thema Bräunig. Das wirkt für mich noch immer nicht so, obwohl er ja nun schon doch ein bisschen länger da ist, obwohl man ja auch trainiert miteinander. Der wirkt für mich immer noch wie ein Fremdkörper. Der ist in meinen Augen nicht in dieses Spiel eingebunden, in keinster Weise. Der hat Laufwege, wo du dir denkst, Junge, wo willst du eigentlich hin? Ja, wenn wir am Ball sind. Das sind teilweise, da denke ich mir manchmal, frage ich mich wirklich manchmal, was spielst du eigentlich für eine Position? Und das sind Dinge, dafür ist ein Trainer verantwortlich. Und da muss man schon sagen, da finde ich schon, da ist dann auch erstmal grundsätzlich egal, wie der Gegner heißt, weil wir haben ja auch gegen den KSC, sehr heimstark übrigens, ja, gezeigt, dass man den zu Hause wählt. Wenn ich da die letzten zwei Spiele in Karlsruhe denke, wo wir da richtig auf die Mütze bekommen haben, war das ja eine Steigerung, die war ja immens. Und trotzdem schaffst du es nicht offensiv, eben auch solche Abläufe zu haben, dass du es dir selber erleichterst, Tore zu schießen. Und das fehlt uns gerade. Und das ist Traineraufgabe. Das ist Traineraufgabe, diese Abläufe reinzubekommen. Und das ist bei 7 Spielen, die du gemacht hast, 4x0. Das liegt nicht nur daran, dass ein Steinmach den Ball aus 8 Metern frei am Tor vorbeischießt. Das hat auch andere Gründe. Und da muss man schon sagen, da muss man schon auch auf den Trainer gucken. Aber, jetzt kommt das nächste Aber, man muss natürlich auch sagen, er ist neu. Er ist neu in der Liga. Diese Mannschaft ist, hat im Offensivbereich, das muss man sagen, auch, das ist auch keine Ausrede, diese Mannschaft hat im Offensivbereich 58 Scorer oder 48 Scorerpunkte verloren. Oder
Genau.
58, glaube ich. So.
Genau.
Oder sagen wir, ich glaube 50 waren 8, ist auch egal. Also einen Haufen Scorerpunkte verloren. Das musst du erstmal wieder reinbringen in diese Mannschaft. Und deswegen sage ich auch, diese Zeit muss ich dem Trainer zugestehen. Und gerade auch aufgrund dessen, dass ein Bräunig sehr spät kam, dass ein Ona, wie auch immer, unser Japaner, dass der so spät kam, da kann er ja jetzt viele grundsätzlich nichts dafür. Und deswegen sage ich auch, bitte ich auch darum, dass genau das passiert, was du gesagt hast, dass natürlich auch auf die Art und Weise, wie gespielt wird, geguckt wird und dass man eben nicht nur rein auf die Ergebnisse guckt. Das sage ich dann auch. Weil diese Zeit bin ich der Meinung, die muss man viele auch zugestehen. Wie gesagt, er hat jetzt das Problem, dass wir natürlich die nächsten 2 Spiele, 2 tabellarisch wirklich Kracher haben, wobei ich aber grundsätzlich der Meinung bin, dass die schlagbar sind, auch wenn die in der Tabelle Erster und Zweiter sind, trotzdem sind die schlagbar.
Naja, wenn du aufsteigen
Ja,
willst, musst du eh jeden schlagen, also insofern.
eben, eben.
So.
So, ja, und also von daher muss man schon sagen, man muss gucken. Und das Schlimme ist ja, das nächste, was halt in dieser ganzen, was so ein bisschen für mich auch so eine Trainerdiskussion durchaus befeuern könnte, was ich aber nicht hoffe, dass das passiert, ist natürlich der Umstand, dass du jetzt eine Länderspielpause hast.
Genau.
Das heißt, wenn du jetzt einen Trainer wechseln wollen würdest, so blöd das klingt, wäre nach dem Elversberg-Spiel eigentlich der richtige Zeitpunkt.
Ja, und jetzt komm ich durch die Tür und dann holen wir auch Kerstin gleich mal wieder mit rein, ein Stück weit. Weil hier kommt jetzt mein eigentümliches Bauchgefühl ins Spiel. Meine Wahrnehmung ist folgende. Diese Trainerdiskussion ist eine Mediendiskussion.
Das ist eine Mediendiskussion, das denke ich auch. Die
Und
wird
es
es
ist.
intern noch nicht geben, das denke ich auch.
Und es ist eine, und es ist eine Mediendiskussion, die sich nicht, also die sich vor allem speist aus der Notwendigkeit, für irgendwelche Artikel Klicks zu generieren. Denn sonst, also anders ist für mich, das hatten wir hier vorletzte Woche, glaube ich, oder letzte Woche, anders ist für mich nicht erklärbar, dass sozusagen quasi täglich ein Meinungsstück über die Frage, ist Fiele jetzt der
Ja,
richtige Trainer oder nicht, erscheint. So. Und
absolut,
das
da sind
Problem
wir uns
ist,
komplett einig.
naja, und das Problem ist ja auch, dass sozusagen die Frequenz macht ja dann irgendwann auch das Gift, weil wenn du das nur noch liest, dann ist das sozusagen ja im Kopf. Was mich beschäftigt seit ein paar Tagen, und die Frage gebe ich an Kerstin, du kennst dich ja auch in dem sozusagen in dem Ding auch ein bisschen aus. Also was ich mich frage ist, ich sage es jetzt mal so, wie ich es im Kopf habe, ist diese Fiedler-Situation eigentlich überhaupt noch rettbar? Ich frage
Mit
das,
sieben.
naja, ja, mit Siegen, aber ist es nicht so, dass sozusagen, also ich weiß nicht, wenn ich mit Leuten spreche oder wenn ich so Sachen lese, dann ist er ja eigentlich quasi schon, dann wird er ja schon weit, weit weggewünscht. Es gibt ein paar, die dann
Leider,
sagen,
ja.
naja, Team
Ja.
Fiedler und so, aber die Stimmung ist doch eigentlich so, der muss weg. Der kriegt es nicht hin. Whatever. So. Ich glaube, dieses Thema, wenn Fiedler Trainer bleibt, wird uns die ganze Saison begleiten. Jetzt lass mal gegen Elversberg gewinnen und dann das nächste Spiel wieder verlieren, ist die Diskussion sofort wieder da. Wenn diese Mannschaft mal zwei Spiele in Folge verliert, sofort Trainerdiskussion. Und ich glaube, dass das sozusagen angezündet ist durch diese ganze Berichterstattung, die wir jetzt haben oder hatten in den vergangenen Wochen rund um diese Personalie, die Berichterstattung aus meiner Sicht sozusagen getrieben ist, nicht aus dem fachlichen Interesse, sondern aus dem geldverdienten Interesse.
So. Darf ich da ganz kurz, bevor Kassin, darf ich da ganz kurz was zu sagen?
Kannst du machen, ja.
Sind noch nur zwei Sätze. Das wäre ganz einfach. Es wäre wirklich ganz einfach. Scheiße, das war schon der zweite Satz. Das war schon der dritte, das ist der vierte. Nein, also ich glaube, ich bin ja der Meinung, wenn du jetzt, du bist, weil du das gerade gesagt hast, diese ganze, mich erinnert das gerade so ein ganz kleines bisschen an 2014, 15.
Ja, genau.
Wir waren auch in einer Situation, als es nicht wenige gab, die gesagt haben, das mit Hertel, das wird nichts. Das wird nichts. Das ist vorbei. Ende vom Lied ist bekannt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir deswegen aufsteigen am Ende der Saison. So weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber ich denke, wenn jetzt ein klares Zeichen kommen würde, also wenn Ottmar Schork und auch, also alle, die jetzt sportlich da jetzt diese Entscheidung treffen, also Ottmar Schork, davon überzeugt ist, dass Markus Fiedler der richtige Trainer ist, dann kann, nee, ich gehe noch einen Schritt weiter, dann muss er in meinen Augen das auch öffentlich jetzt kundtun. Dass genau diese Diskussion aufhört, dass wenn jetzt irgendeiner wieder schreibt, naja, ist denn Fiedler, dass dann von Ottmar Schork ein klares Signal kommt und sagt, Leute, was wollt ihr eigentlich? Dieser Trainer ist hier im Verein komplett unumstritten. Alles, was ihr hier schreibt, ist Bullshit. Das könnt ihr lassen. Ihr könnt auch weitermachen, aber ihr werdet uns damit nicht auseinanderdividieren. Das ist unser Trainer und es bleibt unser Trainer. So eine Ansage und du hättest alles erledigt.
Ja,
also ich finde auch, Klasse, Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Ich finde auch, dass jetzt in meinen Augen Ottmar Schork auch in der Pflicht ist. Ganz, ganz stark in der Pflicht ist, genau diese Diskussion. Und eine Äußerung wie, ich werde mich dazu erst in der Länderspielpause äußern, trägt nicht dazu bei, dass der Trainer in der Öffentlichkeit gestärkt wird.
Genau, genau, genau. Kerstin, wie ist es?
Ich wünschte, ich hätte vor Thomas geredet. Weil das auch mein Gefühl ist.
Das also
zum
schon,
einen, okay. Naja, zum einen schon auch die Erinnerung, dass wir in den vergangenen Jahren durchaus öfter Trainerdiskussionen hatten und wir uns eigentlich eher dadurch ausgezeichnet haben, zumindest wenn es auch gerade um, wenn ich jetzt an Jens Hartl denke, wo diese Geduld bewiesen wurde, wo ja auch klar war, wir fangen jetzt ein neues Kapitel an und wir preisen ein, dass nicht alles gleich gut klappt. Und diese Form der Erzählung habe ich ja auch im Sommer wahrgenommen. Also er wurde ja auch sehr gut vorgestellt und es wurde ja auch sehr transparent gemacht. Es ist seine erste Zweitligastation. Das ist eine Lernkurve. Die müssen wir uns alle jetzt geben. Erschwert natürlich durch die Tatsache, dass wir nun mal aufgrund der schwachen Zweitliga der vergangenen Saison ja kurz vor der Sensation standen. Und ich glaube tatsächlich, dass bei einem nicht kleinen Teil der Fanschar immer noch im Kopf ist, so spielen wir. So müssten wir an jedem Spieltag spielen.
Mhm.
Ja, und vielleicht eben auch verkennen, was wir auch in den vergangenen Folgen schon mehrfach und auch in der letzten Saison ja andauernd diskutiert haben, dass aus irgendwelchen Gründen die Mannschaft halt auf einem extrem hohen Niveau spielt, das sie auf dem Papier vielleicht gar nicht gehabt hat. So. Und dass wir jetzt quasi in so einer Graubrotphase sind und eben nicht lecker Croissant essen, wenn ich mal diese Brotmetapher bringen darf. Und ich konsumiere nicht so viele Medien. Ich kriege oder lese auch bei den wenigen Social Media Plattformen, auf denen ich mich noch bewege, jetzt auch selten Kommentare. Die Zeit habe ich nicht. Das heißt, auch mir kommt es sehr stark vor, wie etwas, was sich in bestimmten Räumen abspielt. Aber zum Beispiel in meinem alltäglichen Dasein oder auch bei uns im Fanclub ist das zum Beispiel überhaupt kein Thema. So. Weil, wie gesagt, wir eben auch dem neuen Trainer zugestehen, dass er sich auch irgendwie erstmal einfitzeln muss. Was wir natürlich nicht wissen. Und ja, da kann man eine bestimmte Transparenz vermissen, bin ich bei euch. Ist natürlich das ganze Zusammenspiel hinter den Kulissen, im Arbeitsalltag. Wer stützt da wem den Rücken? Wie sozusagen akzeptiert ist denn die jetzige Lage von Präsidium und Aufsichtsrat? Oder werden da auch die ersten schon nervös? Ne? Also wie gesagt, Ottmar Schork und der Prisi Jörg Jastoch waren gestern zum Beispiel beim Training anwesend, haben sich aber nicht geäußert. So. Und jetzt weiß ich nicht, war das, weil sie einen ihrer Angestellten oder sind ja alles Angestellte, die da auf dem Platz standen, einfach mal beobachten wollten. Machen die das regelmäßig? Ich habe keine Ahnung. Aber natürlich wird jede dieser Geschichten, und wenn es eben eine Abweichung vom Normalen ist, wird natürlich mit Argusaugen beobachtet. Und wenn eben es keine Verlautbarung gibt, weder gegenüber den Medien noch über die eigenen Kanäle, gibt es natürlich Redaktionen, die dann anfangen, eben zu spekulieren
Ja, klar.
und sich aus anderen Quellen zu bedienen. Dann fangen die an, eben irgendwelche Kommentare unter Facebook-Posts zu zitieren oder was auch immer. Ja. Ich denke auch, dass das Thema den FCM nicht loslässt. Und ja, es würde natürlich sofort alle verstummen lassen, wenn man jetzt sagen würde, wir senden einfach ein klares Signal. Aber nur weil wir uns das wünschen, bedeutet das ja nicht, dass das auch anderswo so gesehen wird. Und mit anderswo meine ich die Geschäftsstelle.
Genau.
Und deswegen müssen wir sozusagen mit dieser Ungewissheit jetzt auch die nächsten Tage bis Sonntag irgendwie erstmal umgehen. Und ich finde es aber völlig in Ordnung zu sagen, wir finden es komisch, wir finden es auch nicht gut, aber wir fangen jetzt nicht auch noch an, wie wild zu spekulieren. So. Und ich fand es sehr, sage ich mal, die Idee fand ich sehr niedlich. Keine Ahnung, ob sich sowas durchsetzen oder umsetzen lässt. Guido hat im befreundeten Nachbarpodcast gesagt, na Mensch, warum nach dem Elversberg-Spiel nicht die alle irgendwie nochmal in Kurztrainingslager schicken, um auch den Spielern, die da jetzt am 31.08. dazugekommen sind, irgendwie auch die Chance zu geben, sich da einzubringen und einfach weiter an der Mannschaft zu arbeiten. Punkt.
Ja, bei diesem, also ich habe das auch gehört, fand die Idee von Guido auch gut und habe dann aber sofort gedacht, ja gut, aber wenn halt ein paar Spieler einfach auch nicht da sind, weil sie auf Länderspielreise sind, dann ist das natürlich, also klar, das ist für die anderen 75, die wir noch im Kader haben, okay, aber kann ja eben auch sehr, sehr gut sein, dass du da halt ein paar Spieler dann gar nicht kriegst, weil die einfach nicht vor Ort sind. Ja. Ja, naja, schwierige Gemengelage. Also ich glaube eben, wie gesagt, wirklich, dass ja, also vielleicht ist das ein bisschen, also ich habe da viel irgendwie an Bielefeld gedacht und an den Trainer dort, der ja da irgendwie, hatten wir ja hier in der Folge, wo es um Bielefeld ging, auch ja, sozusagen auch relativ schnell dann immer von bestimmten Teilen dann kritisiert wird, wenn halt mal ein Fehlpass gespielt wird, Trainer raus. So, und weiß nicht, ob wir das nicht, also ob wir uns das jetzt nicht vielleicht irgendwie gerade auch eingekauft haben durch eben all das, was ihr gesagt habt, dass man da eigentlich ein klares Statement aus der sportlichen Leitung so ein bisschen vermisst hat.
Letzten Endes sind alle, ist Das zieht sich ja wirklich durch den kompletten Fußball. Ja? Also da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du in der ersten Liga gucken, in der zweiten, in der dritten, in der vierten, um mal im Profifußball zu bleiben. Letzten Endes, obwohl jeder meint, er ist was Besonderes, sind alle gleich. Das betrifft die Vereine, das betrifft die Fans.
Ja, das stimmt.
Es sind alle gleich. Wenn es nicht läuft, ist immer die einfachste Lösung zu sagen, Trainer weg, weil das ist ja das Einfachste. Du hörst auch kurioserweise immer die gleichen Phrasen. Also bei aller Liebe, ich finde es gut, dass die Mannschaft, dass Teile der Mannschaft grundsätzlich den Trainer stützen, aber das sollen sie auf dem Rasen zeigen und nicht mit irgendwelchen
Ja.
Instagram-Posts und mit irgendwelchen Aussagen, die sie treffen. Das möchte ich auf dem Rasen sehen. Da ist es entscheidend. Dieses ganze Gelaber und dieses auf Instagram-Schreibereien, oh, das haben wir ja nicht verdient. Doch, die Tabelle lügt, nächste Phrase, Tabelle lügt nun mal nicht. Ja? Und wir stehen da, wo wir stehen, auch zu Recht. Das ist so. Und da brauch ich nicht in einem Instagram-Post davon schreiben, dass wir das alle nicht verdient haben. Doch, die Leistungen waren bis dahin so, dass wir es verdient haben. Dass wir genau so stehen, wie wir gerade stehen. Also macht es verdammt nochmal auf dem Rasen besser und hört auf zu labern und zu texten. Macht es einfach.
Genau.
Ich ertrage das alles nicht mehr. Ich finde, ja, sie werden gefragt und sie antworten dann auch drauf. Aber man kann auch sagen, Leute, nee, bitte. Die Diskussion ist nicht. Punkt. Gibt's nicht.
Ja,
Aus.
und vor allem kann man sich jetzt auch mal die, also was ich dann so dachte bei diesem niedlichen Text, den es da gab, wo dann irgendwie ein paar sogenannte Führungsspieler dann oder Stammspieler dann befragt worden sind, habe ich sofort so gedacht, naja, ist ja logisch. Also wenn ich jetzt sozusagen der Spieler wäre und wäre
Ja,
danach
klar,
gefragt worden und
ja,
der
eben, die kann
und
ich.
frage, also werde nach, also jetzt mal ehrlich, also ich werde nach einem Trainer gefragt, der mich immer aufstellt. Ja, so, da würde ich doch natürlich, ja, ist doch logisch, da würde ich doch
Ja,
natürlich sagen,
klar.
geiler Trainer, finde ich super. Ich sag doch nicht, nee, Trainer finde ich scheiße, dann kommt ein neuer und der setzt mich auf die Bank. Habe ich, also Arschkarte, ist nicht. Also ist doch also total klar, wie die Antworten werden. Da kommt doch kein, setzt sich doch kein, also es sei denn, in der Kabine ist alles so zerrüttet und die reden sozusagen gar
Dass
nicht mehr
dann wirklich
miteinander.
Tacheles redet, ja.
So. Aber das ist ja, also da muss ja schon sehr, sehr, sehr viel passieren und dafür sind wir nicht bei Leverkusen. Schöne Grüße. Und ja, weiß ich nicht. Also, nee, so. Und dann ist, also, so, und dann habe ich so gedacht, okay, das ist null Mehrwert. Das ist null Mehrwert. Also, wenn man jetzt, man könnte jetzt mal, weiß ich nicht, Conor Krempicki fragen, zum Beispiel, wie er den neuen Trainer
Oder
findet.
Florian Leipert.
Ja, oder den Kollegen Elzein oder so, ne? Also, Leute, die nie spielen. Die kann man mal fragen. Mal gucken, was
Du
die dann sagen.
von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber du hast ja völlig recht.
Ja, naja, logisch.
Ich habe das,
Also.
stimmt, aber jetzt, wo du das sagst, wird mir das erstmal wirklich bewusst. Die haben natürlich Spieler gefragt, die alle zum Stammspielerkreis
Ja,
gehören.
klar. Ja,
Ja,
klar.
klar, logisch, ja, also von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen.
So,
danke, dass
das.
du mir die Augen geöffnet hast.
Ja,
Das macht
gern.
das Ganze, das macht das, nein, sorry, aber das macht das Ganze ja noch lächerlicher.
Naja, ich helfe gern. Also
Das
kein Problem.
macht ja diese Aussagen in meinen Augen noch, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, noch blöder. Ja, also, weil letzten Endes ist es ja auch so, die Spieler wissen ja genau, dass nicht sie diejenigen sein werden, die im Zweifel in einer sportlichen Krise halt auch mal rausgeschmissen werden. Es
Genau.
sind ja in der Regel die Trainer, die rausgeschmissen werden. Ich habe noch keinen Verein erlebt, der sich hingestellt hat und gesagt hat, wenn es schlecht lief, 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, ihr habt Scheiße gespielt, raus. Habe ich noch nie erlebt.
Ja.
Ja.
Naja, und was mir dann, das ist sozusagen die zweite Sache, die mir noch so durch den Kopf ging, und da hatte ich ja versprochen im Discord, dass ich die Klappe halte bis Mittwoch, jetzt ist Mittwoch, was
Was?
mich,
Ach, hä?
naja, was mich halt, was mich in, also was ich da auch eben ganz, ganz interessant
Alex,
finde,
aber meine Antwort, ganz kurz, meine Antwort auf dich war aber ironisch, war aber sarkastisch gemeint, ja?
weiß ich doch, weiß ich doch.
Gut, okay,
Weiß ich doch, habe ich
gut,
schon verstanden, ich kenne dich ja lange genug, alles gut.
alles klar.
Nee, aber sozusagen, also was mir in der ganzen, was ich ja super interessant finde, ist, alles arbeitet sich ja am Trainer ab. So, und was aber wenig
Ja,
passiert, ist
ist ja einfach.
sozusagen auch nochmal die Rolle der sportlichen Leitung zu betrachten. Und da würde ich wirklich super gerne, und vielleicht ist das auch passiert und ich habe es nur nicht gesehen, ich würde gerne mal in einer PK an Ottmar Schork oder in irgendeiner Situation mit Ottmar Schork gerne mal die Frage hören, wie viel Verantwortung übernehmen Sie eigentlich für die aktuelle Situation jetzt? So, also die Frage würde ich ihm gerne stellen, so, oder mal gestellt hören, denn das ist ja einfach auch Teil der Geschichte, was wir immer alle ausblenden. Also Stichwort ist es einfach,
Natürlich.
dann sozusagen den Trainer dann in die Verantwortung zu nehmen. Und ja, natürlich arbeitet er mit der Mannschaft, er stellt die auf, ist alles keine Frage. Aber diese ganze Nummer hat ja eine Vorgeschichte und einen Kontext. Und dieser Kontext wird nie mitdiskutiert. Und an der Stelle hat eben auch unser Sportdirektor, glaube ich, ein paar Fragen, die er beantworten könnte, so. Und das wird aber ausgeblendet. Und auch so, weiß ich nicht, also jetzt mal wieder gesponnen, ne? Vielleicht kommt einfach mal irgendwann der ferne Tag, an dem Markus Fiedler dann wirklich freigestellt wird. Und ich weiß nicht, ob dann Ottmar Schork sagt, ja, auch ich habe da irgendwie einen Fehler gemacht oder wie auch immer, oder vielleicht so. Also eben auch mit, also mit sozusagen Verantwortung zu übernehmen, jetzt nicht für eine Entlassung, wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht stattfindet, aber eben auch für die Situation, in der man jetzt gerade ist, denn das ist nicht nur Markus Fiedler, sondern das ist schon auch die gesamte sportliche Leitung, die man da angucken muss. So,
dazu sage ich nur Juan Bernat.
Ja. Und ich möchte jetzt das bitte nicht so verstanden wissen, möchte ich auch nochmal klar sagen, mir geht es jetzt nicht darum, dass Ottmar, wenn Fiedler geht, muss Schork auch gehen, das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass ich dann erwarten würde, oder generell erwarte in so einer Situation, dass dann alle, die sozusagen in dem Bereich mitmischen, da auch überlegen, was ist jetzt mein Teil an der Situation und was kann ich anders machen und besser machen, um sozusagen die Situation auch ein bisschen ein Stück weit mit zu verbessern. Und das, dazu lese ich aber zu wenig, weil es vielleicht auch nicht berichtet wird oder auch nicht interessant genug ist. Aber den Aspekt wollte ich gerne nochmal hier lassen,
ja, wenn wir jetzt gerade noch das ist, aber das ist doch genau eigentlich, also wenn ich doch auf die jetzige sportliche Situation gucke, dann muss ich doch genau diese Sachen auch betrachten.
Na, müsste man wohl, ja, genau.
Also ich würde auch wirklich gerne mal wissen, egal von wem, also wirklich mal völlig wertfrei mal die Frage gestellt hören, wie ist es denn eigentlich, mit so einem Riesenkader Trainingsarbeit zu machen?
Ja, genau, sowas.
Ja. Weil du musst ja alle irgendwie bespaßen. Du hast ja bei einem 34-Mann-Kader hast du 14, die nicht im Kader stehen. 14.
Überleg mal, ja. Wahnsinn.
14 Spieler, die nicht im Spieltagskader stehen werden, wenn alle fit sind. Ja, also,
und die können ja auch nicht alle in die U23, kommt ja noch dazu.
Und du kannst ja, selbst dann würden ja auch nicht alle spielen.
Ja, richtig.
Also, genau. Wenn du die in die U23 stecken würdest, würden ja trotzdem wieder drei noch auf der Bank sitzen in der Regionalliga, obwohl sie einen Zweitliga-Vertrag haben. Also, und das ist ja genau, aber genau was du sagst, diese Fragen, die werden nie gestellt. Wie ist es eigentlich für einen Trainer, Trainingsarbeit zu machen mit 34 Spielern? Oder hat man gesagt, das weiß ich jetzt nicht, oder hat man gesagt, die Spieler, die jetzt auch in der zweiten vorrangig nur noch spielen, trainieren halt auch nicht mehr mit. Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Naja, das wüsste ich auch nicht, ja, keine Ahnung.
Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das heißt, du hast also immer diesen Riesenkader auch im täglichen Training. Bespaße mal 34 Spieler.
Mhm.
Und natürlich hast du dann auch unzufriedene Spieler. Weil wie gesagt, 14 von den 34 werden nicht im Spieltagskader stehen. Ja. Du wirst immer unzufriedene Spieler haben. Und solange es läuft, solange du gewinnst, interessiert das keine Sau. Da interessiert es auch nicht, ob die Mannschaft 3 oder 4 Mal in der Woche trainiert. Aber wenn du dann so eine Serie hast, wie wir sie gerade haben, dann werden genau diese Nebenkriegsschauplätze aufgemacht.
Ja, genau.
Aber diesen Hauptkriegsschauplatz, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir so einen aufgeblähten Kader haben? Warum haben wir denn das denn überhaupt gemacht? Diese Fragen werden nicht gestellt. Und das finde ich auch, das sollte man wirklich mal tun. Aber
sollte man machen, ja.
Stattdessen werden wahrscheinlich wieder Sachen gefragt, wie, Mensch, wie fanden sie eigentlich das Wetter während des Spiels?
Ja, und also auch da möchte ich auch nochmal deutlich machen, dass ich jetzt nicht, dass es mir jetzt nicht darum geht, sozusagen jegliche Verantwortung von Markus Fiedler abzulenken. Der macht natürlich Fehler, ist ja klar.
Natürlich.
Ne? So, klar. Also, mir geht es wirklich nur darum, dass wir die Rahmenhandlung einfach mitdenken. So, und das dann entsprechend vor dem Hintergrund auch nochmal so ein bisschen einordnen. Das kann einfach auch medial noch ein bisschen mehr passieren, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen mehr Aufwand hat oder so. Das kann schon durchaus sein, aber das möchte ich nicht vergessen wissen.
Wie war das? Nur wer nichts arbeitet, macht keine Fehler. Und wer keine Fehler macht, wird befördert. So.
Oh, da gibt es sogar einen Ausdruck für. Also dieses, na, ist jetzt vielleicht was anderes, aber irgendwas mit Beförderung und egal, kriege ich jetzt nicht zusammen, da gibt es jedenfalls irgendwie so einen Effekt.
Ist egal.
Ist, Elversberg. Ist nicht wichtig. genau. Die SV Elversberg.
haben wir Karlsruhe abgeschlossen.
Würde ich sagen, es sei denn,
Kerstin, wir dann doch sehr schnell durch die ersten drei Themen durchgaloppiert sind.
Ja, es sei denn, Kerstin hat noch eine harte taktische Analyse oder sozusagen eine Öffentlichkeitsarbeitsanmerkung oder so.
Nope.
Gut, na denn Elversberg ist jetzt also unser nächster Gegner. Die sind, wie gesagt, saugut unterwegs im Moment. Ja. 5 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja.
16 Punkte, Platz 2, also ganz, ganz stark. Haben jetzt gegen Kiel gewonnen. In der 5. Minute in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter. Also spricht auch für eine Mannschaft, die die dann eben auch spät nochmal ein Spiel entscheiden kann. Das wird ein richtiges Brett. 1 Sieg, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen stehen da zu Buche. Allerdings das letzte Spiel ging 5-2 in Elversberg aus. Das war schön. zu sagen, am 19.01. Jetzt gucke ich nochmal auf das sicherheitshalber, ob das auch wirklich stimmt, aber ich glaube
Es war auf
ja.
jeden Fall im Januar, ja, das weiß ich auch noch.
Genau, war der 18.
Ja.
Spieltag letzte Saison, genau. Und da haben wir 2-0 hinten gelegen. Was ist, wieso weiß ich über
Da
dieses Spiel
lagen
nichts
wir
mehr?
2-0 hinten, dann gab es eine rote Karte für Elversberg und
Dann machen wir da 5 Dinger?
dann haben wir in der zweiten Halbzeit, na ja, aber auch ziemlich spät erst, ja. Also ich kann mich erinnern, der Ausgleich von Kars war irgendwie in der 76. Minute oder so und dann haben wir hinten raus noch drei gemacht.
Total
Aber
verdrängtes Spiel.
wir haben uns da lange schwer getan, auch mit einem mehr.
Total verdrängtes Spiel. Ich glaube, da hat mich dieses ganze Weihnachtsmarktthema halt noch viel, viel, viel zu sehr beschäftigt. Vielleicht, das weiß
Ja,
ich nicht.
das war mein schönes Frankfurt-Wochenende, deswegen weiß ich das noch.
Alles klar. Und du warst vor Ort, ne? Mit
Ich war
Konsti.
mit Konzi da, ja,
Ja,
genau.
alles klar, genau.
Und Stucky war auch mit.
Ja. So, also die sind jedenfalls jetzt, die kommen jetzt zu uns und ja, naja, jetzt könnte ich natürlich wieder um die Ecke kommen und sagen, oh, wieder das einfachste Spiel, weil keiner damit was rechnet, aber ich glaube, so einfach können wir es uns nicht machen. Und Kerstin weiß, dass es ein Nachhaltigkeitsspieltag wird, ne? Oder? Das haben wir jetzt
Das ist korrekt.
an eine ganz andere Stelle geschoben im Sendungsdokument, aber irgendwie dachte ich, es passt jetzt hier.
Du möchtest, dass ich auch ein bisschen Redeanteil noch bekomme.
Ja, natürlich.
Genau, also das, was man vom FCM davon erfährt, ist zum Beispiel, dass es nicht nur eine, sondern zwei große bewachte und kostenlose Fahrradabstellflächen geben wird. Dann machen sie noch Werbung für die Mitfahrplattform. Das heißt, dass nicht jeder, der mit dem Auto kommt, alleine fährt, sondern eventuell noch zwei bis vier Leute mitnimmt. Oh, lustig, es gibt E-Scooter, die noch extra bereitgestellt werden. Und es gibt, weil es eben dieser besondere Spieltag ist, dafür auch Rabattcodes. Und genau, es soll das Ganze damit versüßt werden, dass jeder, der mit dem Rad oder mit einer Fahrgemeinschaft kommt, Chancen hat, Preise zu gewinnen bei einem Gewinnspiel. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das aussieht. Aber ich würde sagen, folgt den üblichen FCM-Kanälen, da wird es sicherlich irgendwann auch verkündet.
Ja, also ich bin jetzt hier gerade auf diesem WhatsApp-Kanal. Also grundsätzlich, ich finde das super gut, dass der FCM da sich an der Stelle eben auch engagiert und habe jetzt auch kein Problem mit diesen Gewinnspielsachen. Ich habe aber eine Frage: Was ist ein VOI Starter Pack? Also
Nee, what?
VOI, gibt es auch Helme? Also sagt euch das
Ach
irgendwas?
so, das ist dann vielleicht der E-Scooter-Verleih, der jetzt in Magdeburg stationiert wurde.
Ja, kann sein.
Es gab ja großen Ärger um die E-Scooter, weil im ersten Anlauf das komplett zu Wildwuchs führte und vor allem zu sehr, sehr vielen unachtsam liegen gelassenen Scootern überall in der Stadt.
Ja.
Und deswegen wurde das nochmal neu aufgesetzt.
Ah,
Und
okay.
seit dem Sommer, glaube ich, gibt es jetzt einen Vermieter, der quasi die Rechte hat, in Magdeburg das zu tun. Aber
Dann ist
ich
das
komme jetzt
bestimmt.
spontan jetzt nicht drauf, welcher das ist. Aber auf jeden Fall das, was du jetzt gerade da buchstabiert hast, könnte ein solcher Anbieter sein.
Ja. Ist, also wie gesagt, coole Aktion ganz grundsätzlich. Das wird sowieso verkehrstechnisch ja interessant am Sonntag, all dieweil es ja auch Marathon ist, also am Messegelände, irgendwie mit Parkplätzen für die Marathonis und so. Und dann habe ich im Vorgespräch gelernt, also manchmal glaube ich wirklich, dass ich unter einem Stein lebe, dass da irgendein Stellwerk gebrannt hat und dementsprechend irgendwie keine Züge mehr Richtung Berlin oder aus Berlin fahren, ne, oder so. Das heißt also, wird wahrscheinlich ein sehr autolastiges Ding dann für die Auswärtigen. Also da könnte es sich lohnen, vielleicht na, 10 Minuten eher loszufahren oder so, weiß ich nicht. Für alle, die hingehen. Also da vielleicht vorab nochmal genau informieren, wann, wo, wie man sich da sozusagen, ja, also wie man da am besten zum Stadion kommt. Genau. Ja, das ist sozusagen das ganze Thema Nachhaltigkeit, was man jetzt zum Elversberg-Spiel macht. Zum Sportlichen, Thomas Vincent Wagner, neuer Trainer, kam von Hoffenheim U23. Ansonsten auffällige Akteure, Schlüsselspieler, außer natürlich Amara Kondé, der da jetzt spielt.
Ja, also
So.
ich glaube, ganz wichtig ist dort ein gewisser Herr Bock. Der ist nämlich Sportchef dort.
Okay.
Die waren ja in etwa in der gleichen Situation wie wir. Ja. Drei Leistungsträger verloren, Trainer verloren. Und der Bock, der hat da gezaubert. Ja. Also Es fällt halt gar nicht ins Gewicht, ja, dass da ein sehr guter Trainer weg ist, dass da drei wirklich Schlüsselspieler weg sind, das fällt da nicht auf. Ganz im Gegenteil, die machen einfach weiter, ja. Schlüsselspieler, übrigens ein Spieler, der für den Verein gespielt hat, in dem Ort hast du relativ lange gelebt.
FC Gießen? Gießen?
Ja, da, bei Elversberg spielt ein gewisser Younes Ebnu Talib. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Ach ja, so ein Junger ist das noch, oder?
Ja, der ist 22, der kam Anfang dieses Jahres vom FC Gießen nach Elversberg. Ich glaube, Gießen hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Regionalliga gespielt.
Hm, könnte sein, ja.
Und ist nach Elversberg gewechselt und der hat jetzt in dieser Saison in 7 Spielen ganze 5 Tore geschossen.
Okay.
Nee, 6 sogar, glaube ich. 6 Tore sogar. 6 Tore. Das ist definitiv ein Schlüsselspieler. Also zeigt ja schon, dass es auch in Deutschland durchaus Stürmer gibt, die Stürmer ersetzen können. Man muss sie halt nur suchen. Dann findet man sie auch. Ansonsten muss man sagen, hat sich die Mannschaft ja nicht groß. Also da spielt immer noch ein Nicolas Christoph im Tor,
Genau.
der in meinen Augen durchaus zu den besten 6 Torhütern dieser Liga gehört. Dann hast du es ja schon gesagt, mit Amara Conde, ein sehr, sehr bei uns sehr, sehr bekannter Spieler. Ja, und ansonsten ist das eine Mannschaft, ich sag mal jetzt, da spielen jetzt nicht so die großen Namen. Carlos Sickinger könnte man noch kennen. Tom Zimmerschied sagt mir auch noch was. Und ansonsten, wie gesagt, der Ebnu Talib ist halt schon sehr wichtig. Ich meine, es sind 7 Spielen, 6 Tore. Und wenn auf die anderen, ich glaube, die anderen Spieler zusammen haben gerade mal 6 Tore. Also, das ist schon, dann haben sie ja den Otto Stange vom HSV ausgeliehen, der letzte Woche. Hat er den Elfmeter rausgeholt oder hat er den sogar geschossen? Ich glaube, der hat den sogar geschossen, ne?
Ich glaube, er hat ihn geschossen,
Gegen
ja.
Kiel. Ja,
Hat recht gut,
also
ja.
da auch einen sehr talentierten Spieler vom HSV ausgeliehen.
Ja, Stange hat ihn geschossen, ja.
Ja, dann haben sie mit Lukas Schnellbacher natürlich auch einen sehr erfahrenen Spieler vorne drin, der Abwehr auch immer wieder doch noch wehtun kann. Ja, das ist eine gute, solide zusammengestellte Mannschaft, die halt auf ihren Positionen, die sie haben, sehr gut funktioniert. Und der Trainer führt diese Arbeit von Horst Steffen da einfach sehr gut weiter, ja. Beziehungsweise hat vielleicht auch ein Ding, ich habe jetzt von Elversberg erst ein Spiel gesehen, von daher kann ich da jetzt selber gar nicht so viel zu sagen, aber grundsätzlich muss man schon sagen, ist das, was die da machen, ja, ist beeindruckend, ja. Also
Absolut, ja.
es kann auch ein Weg sein, ja. So kann man halt Sachen, die so passieren, auch auffangen und einfach weitermachen, ja.
Genau. Ja, also wie gesagt, das wird nicht einfach. Es wird auf jeden Fall aber ein bisschen geräuscharmer auf der Südtribüne werden, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass 2500 Elversbergerinnen und Elversberger den Weg nach Magdeburg antreten. Aber gut, das ist nur eine Nebenhandlung der ganzen Geschichte. Kerstin, ich weiß schon, dass du nicht da bist, ne? Richtig?
Ja, das ist korrekt.
Genau, Thomas ist aber im Stadion, nehme ich an.
Ich bin da, ja, ich
Ja,
bin
und
da.
ich werde es mir wieder im Real Life angucken, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, da 2 Runden durch Magdeburg zu laufen am Sonntag. Und mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und danach habe ich, glaube ich, andere Sorgen als Fußball gucken. Auch wenn es zeitlich vielleicht ganz knapp aufgehen könnte, aber nee, ich glaube, das gebe ich mir an der Stelle diesmal nicht und gucke es dann halt wieder aus der Konserve. Ich habe gerade mal geschaut, wie unsere Verletzten-Situation ist. Sind eigentlich die üblichen Verdächtigen halt immer noch gelistet. Atik ist jetzt hier noch nicht als Ausfall drin. Das heißt also, unser Aufstellungstipp ist wahrscheinlich relativ schnell geschrieben, ne? Also Reimann logischerweise im Tor. Dann würde ich jetzt vorschlagen, hinten Musonda, Hugonet, Geschwill und Neuenberger. Hör ich Einwände? Ist das ein Einwand, Thomas, oder einfach nur ein Ausatmen, weil du mal wieder atmen musstest?
Beides.
Okay, na dann sag an, was würdest du ändern?
Ich würde Neuenberger rausnehmen.
Und? Dafür wen spielen
Na,
lassen?
Musonda hinten links spielen lassen und Herrscher hinten rechts.
Ach stimmt, Herrscher ist ja auch noch im Kader.
Ich
Genau.
bleibe dabei für mich. Ich möchte gerne mal Musonda links und Herrscher rechts sehen. Einfach weil man dann auch mal einen jeweils starken Fuß auch für die Seite hat. Weil auch Neuenberger ja in 9 von 10 Situationen immer nach innen geht, auf der linken Seite. Artig zieht in 7 von 10 Situationen immer nach innen. Wir gehen über die linke Seite so gut wie nie runter zur Grundlinie und spielen den Ball dann in den Rücken der Abwehr. Machen wir nie. Oder in die Entgegensätze oder halt einfach in die Laufbewegung unserer Stürmer rein. Wir versuchen immer, also deswegen würde ich halt gerne mal einfach mal sehen, dass wir auch auf den Seiten mal, auf der linken Seite wirklich mal auch wenigstens einen haben, der im linken Fuß auch stark ist. Nicht bloß zwei Rechtsfüßer.
Ja, gut, dann schreiben wir den hier rein, alles cool. Also
Wird
dann sind
nicht
es jetzt
passieren, aber Micha kann
wahrscheinlich.
damit vielleicht arbeiten.
Micha wird damit sicherlich arbeiten, denke ich mir. Ja, genau, Musonda, Hugonet, Geschwill und Hercher. Dann sind, ist das hinten die Viererreihe. Dann davor sicherlich Mathiesen und Hyrylainen. So. Wobei Gnaka es jetzt auch gut gemacht hat gegen Karlsruhe an sich.
Gnacker war in Karlsruhe wieder besser, ja. Ich fand auch immer noch so ein bisschen, aber war schon besser, ja. Aber also war nicht vergleichbar mit dem, ich glaube, Bielefeld war es, wo er so schlecht war,
Ja,
ja.
genau. Ja. Na, würdest du ihn dann nochmal bringen jetzt nach dem Spiel oder dann doch eher
Ja.
Finnair?
Ja. Also schon alleine auch, um da jetzt wirklich auch ein bisschen, auch in der Defensivarbeit auch so ein bisschen Abläufe reinzukriegen auf der Position. Wenn du mit Doppel-6 spielst, glaube ich, ist das schon auch wichtig, dass du da zwei Spieler hast, die halt wissen, wie sie, die halt auch sich auch verstehen, also die halt öfter nebeneinander spielen, mit dem Wissen, der geht in der Situation, macht der den Laufweg, der in der Situation einen anderen. Und wenn ihr da immer wieder tauscht, deswegen würde ich wirklich mit Matisse und Gnacker spielen,
Na gut, dann machen wir das. So, davor dann Artig, Ulrich und Grieb wahrscheinlich. Und tja, ich habe jetzt hier Bräunig stehen. Oder eben Al-Holmström, wenn er fit ist.
also wenn er fit ist, bitte den Aal.
Alles klar.
Ja.
Ah, Team Aal, okay. Gut. Gut, zu den Ergebnistipps. Ich habe die KI gefragt, wie die KI,
Die
was
hat
die
letztes
KI.
Mal schon daneben gelegen.
Na, die da hat letztes Mal was getippt? 1-1, ne?
Ja, eben, hat daneben gelegen.
Ja, ich habe also folgendes. Meine Prognose: Spielausgang 0-1 oder 1-1, also ein Sieg traut uns die KI leider nicht zu.
Oh, schon daneben war.
Eher wahrscheinliches Szenario: Elversberg gewinnt knapp, zum Beispiel 0-1. Alternatives Szenario: FCM stemmt sich kämpferisch dagegen und holt zumindest einen Punkt. Der Schlüssel wird sein, ob Magdeburg es schafft, sich defensiv zu stabilisieren und eigene Chancen effizient zu nutzen. Wenn nicht,
Mensch.
ist geil, oder? Das ist auch so ein Phrasenautomat. Wenn nicht, dürfte Elversberg das Spiel kontrollieren und das eine entscheidende Tor machen. Genau. Was habe ich denn noch? Weitere Einflüsse. Der enorme Druck auf Magdeburg durch die Tabellensituation kann zu Nervosität führen, gerade in Heimspielen, in denen die Mannschaft ohnehin
Nein.
bisher nicht
Mensch,
richtig
diese KI ist ja ein Traum.
performte.
Das ist ja
Elversberg reist mit dem
unglaublich.
Selbstbewusstsein einer starken Auswärtsform an. Heimvorteil kann dem FCM zumindest ein bisschen helfen, insbesondere wenn die Fans Druck machen und die Mannschaft früh ins Spiel kommt. Taktisch wird Magdeburg vermutlich eher defensiv ausgerichtet sein und versuchen, über Konter oder Standards zu kommen, während
Ja,
Elversberg
bestimmt.
wohl aktiver ins Spiel gehen wird. Dude, wisst ihr Bescheid? Ist also.
Ich denke, es wird wieder andersrum sein, aber ist
Ich
okay.
auch. Kompletter Blödsinn. Kassim, wie geht's denn aus?
Aber ich wollte dich nochmal für deine Märchenonkel-Stimme loben. Das
Geil,
war
oder?
jetzt hinten raus wirklich, ja.
Naja, ich muss ja manchmal was vorlesen. Vielleicht kommt's daher.
Eben. Ja, man merkt das, du hast Übung. Ich weiß nicht, ich hab ja letzte Woche, auch wenn ihr das nicht wisst, hatte ich ja auch auf ein Unentschieden getippt. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ja,
Stirbt.
berühmte Phrase. Ich sage 2-1. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist jetzt da.
Ist gut. 2-1 finde ich okay, Thomas.
Also Elversberg macht auf jeden Fall ein Tor.
Okay.
Wir machen vier.
Alter. 4-1, okay. Ich sage, Elversberg macht.
Love it.
Ich glaube, ich sage, Elversberg macht kein Tor. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel knapp mit 1-0 und werden mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen und die Wende einleiten gegen Elversberg.
Den Bock
Bei dem Bock
umstoßen.
Ja, den Bock aber sowas von umstoßen. Genau.
Schade, dass wir nicht gegen Köln spielen. Junge, der
Das,
war flach.
der war sehr, sehr flach, das
Der
stimmt.
war flach.
Na, da
Meinst
müssen wir noch eine Saison warten, Thomas, bis das wieder funktioniert. Und
du, die steigen ab?
ja, wir können ja noch aufsteigen.
Ach
Also,
so.
ja,
Stimmt,
ist ja
ja.
noch möglich.
Theoretisch ja.
Rechnerisch noch drin.
Sind ja
Deswegen.
noch, 81 Punkte zu vergeben. Ja,
Eben,
stimmt.
eben. So, wer aufsteigen will,
Ja.
muss jeden schlagen. Das wird unser Sendungstitel heute.
Eben, und mit 84 Punkten ist noch keiner in der zweiten Liga geblieben. Also bitte.
So, eben, also.
Ja.
Weiß gar
Ich
nicht, was ihr.
liebe diese Statistik.
Weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Also alles cool.
Ja, ernsthaft.
Genau,
Niederlage
alles.
haben wir ja jetzt eigentlich auch genug. Also mehr brauchen wir ja nicht. Fünf reichen.
Eben,
Also.
eben. Und die haben wir jetzt quasi an den
Nee,
Anfang der
ihr
Saison
Sechse.
gepackt.
Scheiße, sind ja schon sechs.
Na,
Oh,
reicht, ist ja
verdammt.
egal. Also den haben wir jetzt an den Anfang der Saison gepackt. Das
Sechs
reicht jetzt
reichen.
auch. Ist
So, sechs
okay.
Niederlagen reichen. Genau.
Genau. Jetzt kommt so ein Siegblock, dann kommt irgendwann noch so ein Unentschieden-Block und hinten raus wieder so ein Siegblock. So wird es sein.
Und
Also,
dann wären es keine 84 Punkte mehr.
Ach so, scheiße. Ja, es
Wie
macht
viel
ja nichts.
Unterschied wären es denn? Dann wären es halt nur 74. Aber mit 74 ist auch noch keiner in der Liga geblieben. Also
Na,
alles gut.
siehst du, na, siehst du. Geht noch alles, geht noch alles. Schön, dann wird das also Elversberg sein. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir da nächste Woche, wie wir uns hier nächste Woche wieder zusammenfinden. Wenn wir uns überhaupt zusammenfinden, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ist ja Länderspielpause, aber ja, werden wir sicherlich, na gut, besprechen wir noch. Genau, das wäre dann also Elversberg. Und ich mache jetzt hier wieder eine Kapitelmarke rein und dann trudeln,
Eversberg.
genau, und dann trudeln wir ins sonstige Segment, wo uns heute, nee, wo ich euch erstmal mit dem Thema beglückt habe, da muss ich jetzt aber nochmal ganz schnell raussuchen. Ich habe nämlich von unserem Hörer Jan, schöne Grüße, einen Veranstaltungshinweis bekommen, falscher Messenger, den ich hier gerne nochmal teilen möchte. Und zwar findet am 27. Oktober um 17 Uhr, ich nehme an, ach nee, in der Stadtbibliothek ist das, ein ja, eine Veranstaltung statt mit Lutz Lindemann, ehemaligem DDR-Nationalspieler und Trainer, derzeit MDR-Moderator und eben Jan, also Jan Monhaupt, Fußballautor und Hörer dieses kleinen, feinen Podcasts und mit Frank Willmann statt zum Thema Fußball im Osten 35 Jahre nach der Wende, ostdeutsche Identität und das Erbe des DDR-Fußballs. Ich glaube, das kann sich sehr lohnen, da mal vorbeizugucken am 27. Oktober in der Stadtbibliothek. Genau, also das hier angekündigt. Und ich habe jetzt hier nur einen Flyer, aber keinen Link. Na, eventuell finde ich da noch einen, den dann halt auch nochmal entsprechend in die sogenannten Show Notes zu packen. Show Notes ist auch so ein englisches Blödsinnswort, da ist auch ein Fachbegriff. Also können wir das Ganze mir jetzt nicht ankreiden, Thomas.
Habe ich auch gar nicht gemacht. Alles
Mache
gut.
ich, na, ich bin präventiv hier. Präventivpflege.
Ja, schön. Es ist doch schön. Das ist ja cool.
Genau.
Gefällt mir.
Ich bin jetzt sensibilisiert für den Kram.
Sehr schön.
So, und Kerstin hat Badekappenklaus mitgebracht, der aber gar keine Badekappe mehr trägt. Da brauche ich viel Kontext zu. Erzähl mal, worum geht's da?
Es war, glaube ich, am Montag. Da bin ich über einen Artikel in der Volksstimme gestolpert, im Sportteil. Der trug die Überschrift DFB-Doppelpunkt, keine Strafen für Referees. Und ich dachte so, habe ich schon wieder irgendwas verpasst? Unterüberschrift: Verband weist Vorstoß von Profi Jasula zurück. Und ich dachte, ah, mal
Jetzt
gucken,
wird's
welcher von
interessant.
den beiden. Und lustigerweise ging der Artikel aber gar nicht damit los, was sozusagen der Ausgangspunkt war, sondern gleich mit sozusagen deftigen Abfuhren vom DFB. Und ich dachte mal, gut, was wollen Sie? Es begab sich zu der Zeit, dass am Wochenende Monsieur Jasula, der derzeit bei Rot-Weiß Essen spielt, eine rote Karte bekommen hat. Rot-Weiß Essen hatte bei Waldhof Mannheim gespielt und er fühlte sich ungerecht behandelt und hatte halt nach dem Spiel gesagt, Schiedsrichter müssen genauso Strafen bekommen wie auch Vereine und Spieler. Es kann nicht sein, dass die alles machen können, was sie wollen.
Ja, weil sie das ja auch
Er hatte
können, es ja kein Regelwerk gibt und so.
dem Schiedsrichter halt unterstellt, Sie würden rote Karten einfach nach Gefühl verteilen. Das geht nicht. Deswegen muss auch in Zukunft daran etwas geändert werden.
Okay.
Und ich denke mir so, ja, what? Wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, als wäre das Spiel erst vorgestern erfunden worden und wir würden noch derzeit basisdemokratisch abstimmen, was da für Regeln herrschen. Aber auf jeden Fall fühlte sich der DFB angesprochen. Und hat dann den Leiter der Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH, also es gibt,
Alex, Feuer her.
ins
Alex,
Feld
Feuer her,
ge
ja.
ins Feld geworfen und der sagte, wir weisen das entschieden zurück, weil es werden schließlich auch keine Spieler mit einer Geldstrafe belegt, weil sie einen Strafstoß verursachen oder ein Eigentor erzielen. Und ich dachte, super, perfekt abgeräumt, so muss es sein. Und habe dann auch verstanden, warum dieses Zitat kam, bevor dann eine vermeintliche falsch gegebene rote Karte irgendwie nochmal diskutiert wurde. Aber ja, fand ich
Ja.
zum Schmunzeln.
Also da war auf jeden Fall jemand sauer, aber Thomas hat jetzt wahrscheinlich nochmal den Blick auf die rote Karte, ne? Also ich habe das
Ganz genau, ganz genau.
so und das habe ich auch, also da fehlt mir auch Kontext halt. Also,
Ja, es
ja.
wäre jetzt nicht meine Frage gewesen. Es wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Szene gesehen.
Nein.
Ja. So. Ist zwar alles süß und schön, was da vom DFB kommt, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, also grundsätzlich die rote Karte, die ist vertretbar. Die kannst du aus der Spielgeschwindigkeit heraus, ist die mit der Szene, wie sie da vorfällt, wie sie da vorliegt und entsprechend anfällt dann in der Situation, ist die vertretbar. Aber diese rote Karte ist für mich ein klares Beispiel oder ein klares Plädoyer nochmal für den VAR, weil du ganz klar siehst, das sieht so aus, als ob er ihn mit der offenen Sohle trifft. Und dann ist das unstrittig rot. Wollen wir nicht drüber reden. Das sieht so aus, als ob der den mit der offenen Sohle so auf Höhe Schienbein trifft. Du siehst aber in der Wiederholung, dass er ihn nicht trifft. Er trifft ihn wirklich da stoßt, im Prinzip stößt er Schienbein gegen Schienbein. Das ist eine Zweikampfsituation und er trifft dann Schienbein gegen Schienbein. Das ist also kein, sieht böse aus, aber es ist letztendlich, wenn man es dann sich mal betrachtet, in einer Wiederholung dann sieht man ganz klar, er trifft ihn nicht mit der offenen Sohle, sondern er trifft ihn mit dem Schienbein und das ist in dem Sinne ein normaler Kontakt, für den du vielleicht gelb geben kannst. Das, was Jasula draus macht, ist natürlich dummes Zeug. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das,
Richtig.
was der da erzählt, ist Bullshit. Ja, grundsätzlich aber diese rote Karte, für mich wieder auch da klares Plädoyer für den VAR, weil du dann in meinen Augen sagen kannst, okay, die kann man zurücknehmen, da kann man auch gelb geben. Also ich kann den Ärger, den er da hat, der ist für mich nachvollziehbar, weil ich auch der Meinung bin, das ist eine Situation, das ist für mich als jemand, der selber Fußball gespielt hat, ist das für mich nicht zwingend rot. Ist es nicht. Ja. So wie es der Schiedsrichter sieht in der Szene, alles cool. Dann da gehe ich mit, weil der muss das innerhalb von Sekunden beurteilen. Und der sieht halt diese offene Sohle und sieht, dass er den trifft und dann fällt er um und schreit Aua. Und macht dann auch wieder ein bisschen mehr draus, als es letztendlich ist. Das muss man den Mannheim halt auch lassen. Du denkst halt wirklich in dem Moment, wo er dann am Boden liegt, denkst, ach du Scheiße, jetzt müssen sie ihm das Bein amputieren. Oh mein Gott. Ja, aber war er dann letztendlich nicht so. Eine Minute später lief er wieder wie ein junger Gott über den Rasen und fühlte sich wohl. Also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Und da bin ich einfach der Meinung, sollte man vielleicht doch auch in der dritten Liga drüber nachdenken, auch wenn man ja mit Emotionen immer begründet, bla bla bla. Aber vielleicht sollte man auch in Liga 3 perspektivisch darüber nachdenken, vielleicht auch dort über den VR zu reden, weil das ist für mich eine klare Szene, wo man aus meiner Sicht Paradebeispiel VR hat. Für mich keine rote Karte. Ganz
Ja,
ehrlich.
okay. Na, wie gesagt, das
Zumindest nicht in der
ändert.
zweiten Betrachtung. In der ersten Betrachtung gehe ich mit, weil das ist in dieser Geschwindigkeit wirklich schwer zu sehen. Aber in der zweiten Betrachtung bin ich der Meinung, ist es keine rote Karte.
Okay. Gut, wie gesagt, ich habe die Szene nicht gesehen. Ja, Kassin?
Was ich in diesem Zusammenhang aber auch gelernt habe, Thomas und alle Fußballexpertinnen draußen am Rohr werden es natürlich wissen, ich wusste es nicht. Es geht ja auch darum, dass er sozusagen gefordert hatte, es muss da mehr Bestrafung geben, dann auch wenn Referees Fehlentscheidungen treffen.
Gibt's doch.
Und genau, und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass wenn hinterher rauskommt, dass es eine Fehlentscheidung war, dass sie dann Punktabzüge in ihrer Leistungsbewertung bekommen und dass
Genau.
das dann ja auch wieder Grundlage für den Karriereweg ist.
Genau.
Ich hatte mich bis dato überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, wie das funktioniert und wie Schiris dann irgendwann tatsächlich auch in der ersten Liga oder international pfeifen, aber ja, hat eine Bildungslücke bei mir geschlossen.
An der
Muss man
Stelle,
aber,
ja,
ja, ganz
Thomas?
kurz, muss man aber einschränkend noch dazu sagen, das gilt nur für Schiedsrichter, die in der Liga nicht runtergehen. Also das heißt, wenn ein Bundesliga- oder ein Zweitligaschiedsrichter ein Drittligaspiel pfeifen, werden die nicht beobachtet.
Ah ja,
Oh,
okay.
okay.
Und damit auch nicht bewertet in dem Sinne. Das trifft nur für Spieler zu, für Spieler, für Schiedsrichter zu, die auf dieser Leistungsebene, für die sie dann auch gemeldet sind, pfeifen. Also wenn ein Drittligaschiedsrichter da einen Fehler macht, dann ist das so, wie du sagst. Wenn da aber ein Erstligaschiedsrichter pfeift und der macht den Fehler, spielt das keine Rolle.
Ach, das wusste ich auch nicht. Siehst du?
Die
Oder
werden
was?
in dem Sinne dann nicht beobachtet. Ja.
Na, na.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz viel Scheiß, aber ich glaube, so ist es.
Na, wir kriegen Post, wenn das Quatsch war. Also insofern alles gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Ja, aber genauso ist das auch. Und das, genau, also die werden ja auch beobachtet und so und gibt ja auch Gründe, warum jetzt nicht, also sozusagen jeder Mensch, der 3 Monate Schiedsrichter ist, gleich in der Bundesliga pfeift und so. Also da müssen die sich halt schon hinarbeiten und hocharbeiten. Thomas, wie hieß die Doku? Schiri? Hieß die Schiri?
Ich glaube, Schiedsrichter, glaube ich, oder irgendwie so, ja.
Also die
Ja.
jetzt in der zweiten Staffel ist, die sehr zu empfehlen. Kriegt man auch nochmal ja, ein paar ganz gute Eindrücke, was die da leisten und wie die da arbeiten und was da so für Rahmenbedingungen sind. Und da wird auch über diese Sachen, also diese Bewertung und Beobachtungsthematik, wird tatsächlich da auch gesprochen.
Genau, unparteiisch, also, nee, doch unparteiisch heißt die.
Unparteiisch, genau.
Unparteiisch heißt die.
Und genau, und insofern ist das, also da kann man auch mal, also daran kann man nur ablesen, wie wenig Ahnung Badekappenklaus dann hat, offenbar, weil man das auch wissen kann,
ja,
vielleicht, oder?
Ja, aber wir sagen ja zu Recht auch immer, was sollen eigentlich immer diese Interviews direkt nachspielen? Ja, und dann kommen ja auch immer die dümmsten Fragen, muss man ja auch sagen. Also Sportjournalisten sind ja nach Spielen auch immer sehr, sehr einfallslos. Also da kommen ja wirklich teilweise Fragen, wo du dir sagst, Junge, also was hast du eigentlich gelernt? Ich glaube schon, die Aussage ist Bullshit, aber ich glaube, das war relativ kurz nach dem Spiel.
Okay, ah ja, okay.
Da finde ich schon, das sollte man dem Spieler dann auch mal zugestehen, dass er dann in der Situation auch mal ein bisschen Dünnsches erzählt. Ich gehe mal davon, bei ihm jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch Spieler gibt, die dann 2 Tage, nachdem sie nach dem Spiel eine blöde Frage gestellt kriegen, eine scheiß Antwort geben, die dann 2 Tage später sagen, boah, was habe ich da eigentlich erzählt? Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ist. Also ich möchte Jasula dafür die Aussage überhaupt nicht in Schutz nehmen. Die Aussage ist riesengroßer Bullshit. Aber grundsätzlich kann ich verstehen, dass ein Spieler direkt nach dem Spiel, wobei der ja auch ein bisschen Zeit hatte, schon runterzukochen, da auch manchmal Dünnsches erzählen, wo sie dann vielleicht selber sagen, ach du Grüne, was habe ich denn da erzählt?
Ja, also, wahrscheinlich, oder zumindest wäre es zu hoffen, wenn da sozusagen so Reflexionsprozesse stattfinden.
Und wie gesagt, in dem Fall war es ja auch, finde ich, aus Sicht des Schiedsrichters keine Fehlentscheidung. Er nimmt die Situation so wahr und dann wird es eben so entschieden, ein VAR hätte da vielleicht korrigiert.
Genau, naja. Thomas, was hast du noch mitgebracht? Für die sonstige Sparte. Hast du noch was?
Nö, nicht wirklich.
Okay.
Nee, mir fällt jetzt auch, also ich hatte was, aber das ist mir wieder entfallen, also wird es nicht so wichtig gewesen sein.
Vermutlich, und vielleicht ist das auch was Zeitloses, was wir dann halt in der nächsten Folge noch mit besprechen können. Genau, dann bin ich jetzt schon wieder total erstaunt, dass wir jetzt hier roh, brutto schon wieder an der 2-Stunden-Marke kratzen. Aber da ist auch noch ein bisschen Vorgespräch dabei. Dann, ja, lassen wir langsam austrudeln. Thomas wird sehr wahrscheinlich im Stadion sein, Kerstin irgendwo anders, ich auf der Laufstrecke. Alle, die am Sonntag dann ins Stadion können, ja, viel Spaß, ordentlich supporten. Der Mannschaft den Rücken stärken, dass wir da vielleicht tatsächlich 3 Punkte oder zumindest mal einen einfahren und vielleicht auch mal wieder ein Tor bejubeln können. Das wäre ja schon ganz geil. Und dann bin ich halt einfach sehr, sehr, sehr gespannt, was in der Länderspielpause so passiert, ob was passiert und wie wir uns dann aufstellen danach. Wir werden es hier besprechen, da bin ich mir relativ sicher. In diesem Sinne, Kerstin, berühmte letzte Worte.
Toi, toi, toi. Hals- und Beinbruch.
Ja.
Für alle, die am Wochenende sich sportlich betätigen.
Das nehmen wir so mit, genau. Na denn, wir einigen uns noch, was wir nächste Woche machen. Das machen wir aber später, jetzt nicht mehr sozusagen live on air, ihr werdet es dann mitkriegen. Genau, und dann bleibt jetzt wieder nur Tschüss zu sagen und gehabt euch wohl. Und wir hören uns die Tage hier in diesem Format wieder. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Der Ball ist rund.
Jo.
Heute kommt es von Benfica. Niemand kann